Herzlich willkommen zum Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Und wir sind heute mit einem tollen Gast in der Show, nicht nur mit Paul, also ist ja quasi auch einer der Hosts von dem Podcast, sondern mit Bernd. Bernd Unger. Hi, Grüße nach Düsseldorf. Hi. Wie geht's dir?
Prima. Wie geht's euch?
Ja, ich habe Bier im Glas.
Uns geht's gut, würde ich sagen, ja. Wir haben uns mega gefreut auf die Folge. Es wurde ja auch lang angekündigt.
Ja,
es wurde genau. Es wurde ja auch gefordert, fast schon, kann man ja auch sagen.
Mhm.
Und jetzt durften wir uns alle drei nicht mehr irgendwie verstecken und zurückhalten. Jetzt muss es passieren. Und dann bist du auch unser erster Gast.
Ja,
das ist, muss man ja auch sagen.
Ich bin ja auch der Einzige, den ihr in jeder Show immer laufend erwähnt habt. Ne? Wenn man den Teufel anruft, dann kommt er irgendwann. So ist das. Halt.
Irgendwann kommt er in den Podcast, genau.
Ist sehr echt schön. So.
Ja, was habt ihr im Glas, Jungs?
Ich habe noch gar nichts im Glas. Ich warte eigentlich auf die Kalkpilsner von dir, damit ich mir nicht vorher die Papillen versaue.
Sehr gut.
Ja, gut, das. Ja.
Dave, das hast du jetzt schon wieder in Sand gesetzt, das Ding.
Ja, aber ich habe jetzt tatsächlich auch was, also relativ mildes im Glas, ein Irish Red Ale. Ich habe es gerade nochmal, also heute zwangskarbonisiert mit der Burst Carbonation Methode und ja. Ist ja auch eigentlich ein relativ entspanntes Bierchen. Das muss ich dir übrigens auch mal schicken. Das ist echt lecker. Aber ich weiß ja nicht, ob du so diese englischen Biere magst, Bernd.
Kommt drauf an. Also, wenn sie nicht zu Lack karbonisiert sind, ja.
Mhm.
Also, ein Kilkenny oder sowas trinke ich auch ganz gerne mal. Von daher, wenn das in die Richtung geht, dann gerne.
Ja. Auf jeden Fall. Und du, Paul, was hast du im Glas?
Ich habe ein Knerzje im Glas. Das ist, glaube ich, der Begriff hier im Rhein-Main oder in Frankfurt für den, also bei uns heißt das, wo ich herkomme, heißt das Kanten. Mhm. Diese letzte Ecke vom Brot. Weißt du, was bei euch?
Ja. Knute oder so ähnlich. Ja, das passt schon.
Ja.
Genau. Und das wird aus altem Brot, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird oder weggeworfen werden würde, gebraut. Und so gegen Food Waste und Fand ich ganz gut. Ich habe es noch nie getrunken. Ich habe es gerade das erste Mal aufgemacht. Ich habe es geschickt bekommen und finde es ganz geil. Irgendwie ist der Schaum weg. War nie da, aber ansonsten schmeckt es einfach mega brotig. Also sehr getreidig, brotig und hat so eine schöne würzige Note vom Hopfen wahrscheinlich. Und ja, angenehm zu trinken. Passt gut, um hier reinzustarten in die Geschichte.
Genau. Hast du eigentlich noch alle Bierchen von den Quarkbieren da?
Ja, habe ich, aber ich trinke heute die nicht mit. Ich kann es langsam.
Ich kann es nicht mehr sehen.
Ich kann es langsam echt nicht mehr sehen.
Ja, gut, Paul. Also, du brauchst auch seit einem halben Jahr nur noch Pilz gefühlt.
Genau. Also ich komme mir vor wie so eine Industriebrauerei, die nur ein Bier auf Lager hat. Wirklich. Also ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe ja auch schon meine Meinung mir gebildet. Habe die dann vor einer Woche oder zwei nochmal so ein bisschen über den Haufen geworfen und freue mich jetzt einfach drauf, was ihr nachher dazu sagt. Müssen wir vielleicht mal dazu sagen, heute geht's, wenn man sagen kann, wir haben ein Thema, weil eigentlich machen wir heute einen lockeren Biertalk, aber es geht natürlich auch um die cleanen oder neutralen Quikes. Mhm. Hier jetzt im Speziellen um die Lutra und die Crispy. Und ich habe dem Bernd nämlich jeweils eine Variante geschickt und er hat sich bis heute gedulden können und macht die jetzt quasi live für uns, für euch dann real life auf und wir sprechen einfach mal drüber, wie nah die wirklich an einem Lagergeschmack rankommen oder vielleicht sogar an einem Pilz.
Genau, also du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit den Pseudo-Lager-Quikes, also zumindest mit der Oslo, die ich dir ja damals gegeben habe.
Ja,
beziehungsweise ist ja über den Bernd, über Mark gekommen, ne?
Genau. Da habe ich tatsächlich auch noch von meinem Oslo-Lager auch noch eine Flasche hier, die werde ich dann nachher auch nochmal aufmachen. Die ist jetzt auch schon ein paar Monate gereift. Da ist die Fruchtigkeit auch ein bisschen zurückgegangen, aber es ist halt immer noch da gewesen. Also zumindest das letzte Mal, als ich das probiert habe. Da habe ich mir auch noch ein Fläschchen aufgehoben. Das werden wir nachher auch nochmal aufmachen.
Sehr cool. Auf jeden Fall.
Ich habe natürlich auch schon von anderen Leuten, ich kriege ja auch sehr viel Bier immer zugeschickt und so weiter, da habe ich natürlich auch schon so ein paar andere Pseudo-Lager, Pseudo-Pilz im Glas gehabt, haben mich alle nicht hundertprozentig überzeugen können. Also nicht, ne? Leckeres Bier, ja, klar, keine Frage, aber für mich
aber kein
nicht wirklich
Pilz
untergärig
oder kein
Pilz oder so. Ja, nee,
ja.
Also, ne? Nicht so ganz, nicht so wirklich.
Ja. Ja gut, ist ja auch einfach so eine Wahrnehmungssache, ne?
Also ja, selbstverständlich. Sensorik ist sowieso ein schwieriges Thema.
Total.
Da schmeckt jeder anders und jeder hat einen anderen Geschmacksschwellenwert. Deswegen ist das immer ein bisschen unterschiedlich.
Wir haben jetzt ein Bierchen von dir, also zumindest Bernd und ich, weil du kannst das ja nicht mehr sehen.
Ja, ich kenne es auch einfach in- und auswendig, deswegen.
Ja, das stimmt. Nee, und wir haben jetzt das Bier, also eine Dose mit der Nummer 1. Bernd, du hast ja schon, glaube ich, das Ganze im Glas.
Genau,
dann da muss ich mal kurz. Ja, auf jeden Fall. Kannst du vielleicht schon mal sagen?
Ja, also erstmal, Farbe ist schön, klar. Nicht hundertprozentig, ganz leichte Trübung, auch völlig in Ordnung. Geruch ist sehr neutral, finde ich schon mal gut. Riecht sehr frisch. Ja, mal gucken, wie es schmeckt.
Ja, zum Wohl. Also ich muss auch sagen, hat so eine so Naturtrüb.
Ja, ganz Schaum. Leicht, ist aber völlig okay. Schaum ist bei mir jetzt nicht so pralle, aber ist okay.
Ach, also bei mir schon. Bei mir ist ja tatsächlich sehr...
Ja, vielleicht habe ich falsch eingeschenkt. Das, ja gut, vielleicht ist das Glas. Ist aber auch bei mir immer...
Also so Paul sieht das ja auch so ein bisschen.
Ja, so ist aber okay. Ich habe schöne Laces am Glas. Das passt schon alles.
Genau. Das ist ja auch immer ein ganz gutes Zeichen eigentlich. Ne?
Hat ich finde es tatsächlich...
Was... Ja?
Ich finde es tatsächlich erstaunlich neutral. Es hat nach hinten raus, finde ich, so eine ganz leichte, fruchtige Note. Aber ich bin tatsächlich erstaunt. Das ist wirklich jetzt eine Qualk gewesen, ja?
Ja. Also, ja, genau, wollte ich gerade fragen, welches ist das jetzt eigentlich?
Das ist eine gute Frage, die ihr mir da gerade stellt. Ich bin mir recht sicher, dass die 1, die. Aber ich habe euch ja die Auflösung reingelegt. Also irgendeiner von euch hat vielleicht den Zettel auch.
Ich habe keinen Zettel gehabt, nein.
Okay.
Ich habe einen Zettel irgendwie.
Die 1 ist die Crispy gewesen.
Okay.
Und
wobei bei mir steht aber nicht auf dem Zettel.
Nee, alles gut, bei dir war das auch nicht, Dave. Gut.
Ach so.
Bleib focused. Alles gut. Die 1 war die Crispy und das war auch die wirklich so eine krasse Schwankung durchgemacht hat. Also erstmal, ich habe die angestellt bei 32 Grad, vergoren bei 29 Grad und die war nach 3 Tagen fertig.
Krass.
Das Bier war blitzblank. Ich habe es beim Kecken habe ich es probiert und fand es sehr, sehr neutral und war schon so richtig gehypt und fand es richtig cool. Konnte es gar nicht fassen. Und dann habe ich es getrunken, so, ich würde sagen, als es 2 Wochen alt war, als es 3 Wochen alt war, dann habe ich es langsam verschickt an euch, als es so 4 Wochen alt war. Und ich hatte immer eine leichte phenolische Note, fand ich. So eine ganz leichte, also es ist natürlich nicht keine phenolische Hefe, aber ich hatte so ein, was mich so erinnert hat, an so ein bisschen Bubblegum, so dieses typisch Belgische und sowas. Das ist für mich so ein bisschen da, genau, das ist, und das geht jetzt aber mega zurück. Also ich habe, Dave, ich weiß nicht, wir hatten ja nochmal gesprochen und es geht wirklich rapide zurück und es wird immer besser, muss man sagen. Also ich bin auch erstaunt.
Ich finde es auch super clean. Also dieses kleine bisschen, was man da, also das schmecke ich tatsächlich auch da. Das ist aber nur so, ich finde so, wenn du schluckst, halt eben in der Mitte der Zunge irgendwie so gefühlt. Also,
ja,
also
es ist auch relativ schnell weg, ne? Man kann es fast nicht so richtig greifen.
Ja. Aber ich glaube, wenn du jetzt.
Ein bisschen in der Nase jetzt auch so mit der Zeit.
Genau, also lass es mal gerne auch ein bisschen wärmer werden, dann wird es ein bisschen.
Scherb mal beiseite, intensiver. Nehmen wir mal das andere.
Genau, macht euch mal gerne das andere auf. Bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Na, ruhig parallel verkosten.
Dann muss ich jetzt aber nochmal kurz aufstehen.
Hast du dir kein zweites Glas mitgenommen, ne?
Ja. Nee, der läuft schon. Noch ein paar Mal heute.
Ja, mach nichts.
Alles gut. Du mir vielleicht die Nummer 2 holen?
Ja. Aber er hat eine Assistentin. Ja,
er schickt die Sekretärin. Ja,
ja. Die darf auch mittrinken, die Simone. Die ist ja hier Assistant Brewer bei Malz und Hopfen. Und sie hat mir einen coolen Bier-Adventskalender geschickt. Da waren schon echt richtig Knallerbiere dabei. Heute eine Triple-Fruited Gose mit Pfirsich und Kirsche mit Napa-Bier von North Brewing Co. zusammen. So eine, ja, voll geil. Also Nummer 2 oder ist es dann Nummer 3? Ist, glaube ich, Nummer 3 dann, oder?
Ich habe nur Nummer 1 und 2, also nimm die 2.
Habe ich dir eine 3
geschickt? Bei mir steht nämlich 3, ja, bei mir steht Nummer 3 drauf.
Ja, dann ziehst du mir rein, das ist doch auch cool. Ja,
gut, das macht nichts.
Oder ist Nummer 2 Lutra?
Zieht's euch mal rein.
Also, ich habe jetzt die Nummer 2 im Glas, was auch immer das ist. Ich finde, das riecht schon nicht so frisch. Dafür ist es wirklich glasklar. Könnte filtriert sein. Also geschmacklich meilenweit von einem Lager oder einem Pilz entfernt. Ich finde, das schmeckt irgendwie kantig. Bisschen irgendwie eine komische Fruchtnote drin.
Mhm. Also Bernd, du hast mit der 2 die Lutra im Glas.
Ja.
Und die hat mich so ein bisschen an Mandarine, sowas Zitrisches erinnert.
Ja, ja genau sowas. Aber ich finde es halt auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann.
Okay, ich glaube, ich habe ein ganz anderes Bier im Glas, weil meins ist naturtrüb.
Ja.
Ja, schon so ein bisschen orangig, mandarinig, stimmt schon, aber auch irgendwie, weiß nicht, breit und harsch würde ich das jetzt einfach mal nennen. Es ist unrund.
Okay.
Jetzt im Gegensatz zu dem anderen Bier. Also das Crispy, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, in einer Blindverkostung mit anderen Pilsen, dann würde das dem Normalbiertrinker nicht auffallen.
Ja, glaube ich auch.
Nein. Aber das hier auf jeden Fall, also das andere, das... Ja.
Und das, Dave, was sagst du, was hast du? Weil ich weiß es, du
jetzt weißt weiß es auch. Jetzt, aber. Ja, jetzt weiß ich es auch. Das ist die W3470. Jetzt, das ist das erste Mal im Leben, dass ich richtig Diacetyl schmecke. Das ist das erste Mal, wo ich jetzt weiß, okay, aha, das ist Diacetyl. Ich habe es vorher noch nie so richtig präsent, dieses Butter-mäßige.
Genau, deswegen hab ich dir reingepackt. Also, ich muss jetzt erstmal aufdröseln. Also,
aber auch schwefelig. Schwefelig ist es auch sehr.
Genau, aber passt gut zu der, also ich weiß warum und kann ich auch gleich nochmal erzählen. Ich hatte es in der letzten Folge schon mal angesprochen, aber
genau.
Also die Lutra, die der Bernd jetzt im Glas hat, war von Anfang an eigentlich mein Favorit, hat sich aber jetzt über die Wochen verändert, dass es sich immer weiter entfernt hat von neutral und rund zu schmecken. Also genau andersrum als die Crispy, die am Anfang wirklich irgendwie alles Mögliche mitgebracht hat. Und die Lutra hat auch eine leichte Diacetylnote mittlerweile, die so ein bisschen rauskommt. Es schmeckt ein bisschen mandarinig. Also ich gehe da voll mit, Bernd. Und das ist auch das am Anfang, und auch als ich den Blogpost geschrieben hatte, war es genau andersrum. Okay. Und ich habe jetzt die Biere auch an den Björn und die Mareike Hasenbeck und so ein paar Sommeliers geschickt.
Echt?
Ja, genau. Also die hatten das ja verkostet. Und einfach, ich wollte mir noch ein bisschen Feedback einholen von ein paar Leuten. Und die haben das jetzt relativ frisch, also jetzt auch vor ein paar Tagen getrunken. Und Bernd, die gehen 100% konform mit dir. Genau das gesagt. Und das ist halt das Witzige, weil vor anderthalb, zwei Wochen habe ich die beiden Biere noch getrunken und zwar genau andersrum. Und das ist echt abgefahren. Verstehe. Also es ist sehr witzig, wie die sich verhalten. Und deswegen habe ich jetzt auch keine mit getrunken, weil ich habe nicht mehr ganz so viele. Und will die einfach noch ein bisschen. Das sowieso, aber ich habe auch nicht mehr so viele und will die noch ein bisschen stehen lassen, weil ich bin echt gespannt, was da noch so passiert. Und Dave, du hast die 3470, was ich ja so witzig fand, weil die wollte ich ja als Referenzhefe reinschmeißen. Da wollte ich ja zeigen, wie nah man rankommen kann, ne? Die hatte ich schon so oft im Einsatz und hatte schon immer gute Ergebnisse mit der. Aber das Einzige, was ich halt bei diesem Versuch anders gemacht habe, ist, ich habe eine knallharte Kombirast gefahren über 45 Minuten. Hab halt bei 68, 69 Grad eingemeischt und habe dann bei 66 Grad gerastet. Fertig. Und das Witzige ist, ich hatte ja auch dem Daniel Stenglern die beiden Biere geschickt, die du hattest, Bernd.
Ja.
Und der hatte die getrunken vor auch so zwei Wochen, würde ich sagen, und hatte auch genau das umgekehrte Empfinden. Der fand die crispy, phenolisch, leicht bananig, so in die Richtung. Und die Lutsch war leicht mandarinig, aber näher am Lager. Und total abgefahren. Und bei der 3470 habe ich Schwefel und Diacetyl drin, volle Granate. Und die einzige Begründung, die ich dafür habe, was ich sonst halt anders mache, ist, wenn ich untergärig braue, vor allem mit der 3470 ist, ich mache relativ tief ein und halt bin so bei 52 Grad, mache ich meistens meine 10 Minuten Rast. Um für Fahnen, also freie Aminostickstoffe.
Ja.
Und was ja vor allen Dingen Schwefel vorbeugt, ne? Aber ich hatte dann diese Diacetylbombe gebaut mit der 3470 und habe dann auch mit dem Daniel gesprochen, der hat auch gesagt, ja, im Nazis gibt's auch einen kurzen Abschnitt darüber und auch Diacetyl geht einher mit zu wenig freier Aminostickstoffe. Und das
riecht wirklich, also wie wenn du an einer frischen Packung Butter riechst, so wirklich.
Ja, das ist echt ein super Beispiel für Diacetyl und Schwefel. Das ist echt krass.
Oder Popcorn, also, genau.
Ja, genau, Popcorn. Das ist so auch meine Empfindung, wenn ich dir jetzt erzähle, so gebuttertes. Übrigens. Ja, so gebuttertes Popcorn, ja.
Naja, dann musst du das Bier jetzt umlabeln, nennst es böhmisches Pilsner und
alles. Richtig. Ja. Genauso.
Das ist kein Fehlaroma, das ist gewollt.
Das ist gewollt. Ich finde es ja vor allen Dingen auch ziemlich lecker. Das ist es ja, also.
Das ist ja auch, ein Fehlaroma ist es ja nur, wenn es einem nicht schmeckt oder wie das.
Ja, also gerade Schwefel bin ich relativ zugetan. Also ich mag das, wenn das so ein bisschen schwefelt und ja. Ich finde das immer dann ein bisschen süffiger. Das läuft einfach besser rein. Ja, also
war Zufall. Und die Acetyl, also in der Kombi finde ich schon ein bisschen krass irgendwie. Also bei Schwefel ist jetzt halt auch tatsächlich schon relativ deutlich da. Mhm. Hast du Hefenahrung dazu gegeben?
Ja. Ja. Also bei Quaik mache ich es immer und
bei der 34 eigentlich auch.
Ja, also es war ja ein Sud, ich habe ja wirklich gesplittet, ne? Also
ja, stimmt, du hast ja nur den mit der Lutras ja separat
gebraut. Genau, also sonst hätte ich das separat gemacht, hätte ich wirklich die 34-70 ganz klassisch, wie ich das immer mache, tief einmeischen, mehrstufige Infusion und ganz, ganz klassisch halt gemeischt. Und so habe ich halt gedacht, na gut, mit den Quikes habe ich das die ganze Zeit so gemacht. Ich habe mir halt gar keinen Kopf gemacht, ne? Dass ich da irgendwie das Ergebnis beeinflusse. Aber im Endeffekt war es jetzt so, aber man kann auch mit der 34-70 ein schönes böhmisches Pilsner machen. Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt.
Ja. Also ich muss auch sagen, im Vergleich gefällt mir die Crispy echt besser. Kein Witz.
Geil, oder? Also
die ist auf jeden Fall gebongt, die muss ich mal ausprobieren. Definitiv, ja.
Ja, ich muss also auch mal damit
was machen. Falls ihr nicht rankommt, ich weiß nicht, Hopfen und Meer, um unseren Sponsor nochmal in den Ring zu werfen, habt ihr noch Crispy am Start? Wahrscheinlich schon,
ja.
Ne?
Ja, ja, also ich habe heute noch reingeschaut.
Vielleicht nach der Werbung für die Crispy kann man da nochmal in den Shop gucken. Und falls ihr zwei nicht mehr rankommt, ich habe es auf jeden Fall eingelagert. Ich habe Hilfe da.
Ja, ich melde mich dann.
Genau.
Also ich denke, ich werde mir direkt eine Packung kaufen.
Ja. Ja, also muss ja kein Pilz sein, ne? Das war ja jetzt nur für mich oder für uns, um zu sehen, wie clean ist das Profil der Hefe.
Genau, vielleicht mache ich das American Light Lager damit. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das zu der Hefe passen würde. Ich habe ja jetzt auch vor kurzem, um mal wieder so ein shameless Plug hier zu machen, habe ich tatsächlich ein YouTube-Video auf meinem Kanal hochgeladen und das ist zu dem Thema American Light Lager, also quasi mein Rezept. Habe da über die zwei verschiedenen Hefen gesprochen, die ich benutzt habe, also Oslo und L17 von Imperial Yeast. Und ja, also ich glaube, die Crispy könnte da halt echt genau so die Brücke da bilden tatsächlich. Also ich fand die Oslo tatsächlich halt auch relativ clean, aber doch im Vergleich etwas fruchtiger als jetzt die L17. Also aber wirklich, wenn du das Rezept so nur kennst, dann denkst du, das ist so subtil, da musst du wirklich schon total tief in der Materie stecken, um das wirklich rauszuschmecken, meiner Meinung nach.
Ja, also so ein ganz leichter fruchtiger oder ganz leichte fruchtige Esteraromen, die man jetzt schmeckt, in einem anderen Bier, was vielleicht auch ein bisschen anders gehopft ist, fällt das gar nicht mehr so auf, glaube ich. Ja. Das ist einfach, und vielleicht ein bisschen mehr Körper und schon zack, hast du das eigentlich mit eingebunden.
Absolut.
Ja. Ich sag mal so, es hat ja auch einen Vorteil, dass man die eben auch im Sommer einfach mal das Gärfass irgendwo in den Heizungskeller stellen kann, ne? Und trotzdem noch ein gutes, trinkbares Bier rauskommt. Ob das jetzt das reintönige, untergärige Pilz ist, nein, wird es damit nicht, aber man kann was Ähnliches machen. Kann man eben Fazit einfach mal so fest. Eben genau, in kurzer Zeit, du brauchst die ganze Gärführung nicht, einfach Hefe rein, 30 Grad.
Kein Starter machen irgendwie drei Tage vorher und keine Ahnung was für ein Heckmeck, sondern ja, du hast halt ein Bier, das wird auf der Party, wird das sowas von weggesoffen. Also.
Genau. Und im Zweifelsfall muss man eben auch hier wieder sagen, Bier braucht Kälte und Zeit, also einfach mal ein paar Wochen im Kühlschrank lagern, wenn es vielleicht nicht von Anfang an direkt top schmeckt. Ja. Ist aber auch nicht anders. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, die Crispy ist gut. Die muss ich ausprobieren. Die Lutra, lasse ich die Finger von. Das reicht mir.
Ja. Ich glaube, man muss aber auch da nochmal sagen, man muss da vielleicht nochmal mehr Tests machen. Wir haben jetzt quasi ein Experiment gemacht zu dem Thema.
Ja, eben. Ne?
Also,
aber die Rückmeldung zur Lutra auch von den Amis und so im Forum war ähnlich. Also dieses Mandarinige bringt sie wohl immer mit, egal bei welcher Gärtemperatur. Also da haben viele auch den Vergleich gemacht.
Tatsächlich.
und haben es bei 20 Grad angestellt. Manche haben es halt in den oberen 20ern vergoren. Und so ein leicht mandariniges Ding war meistens dabei. Ja.
Wenn ich jetzt nochmal so die Nase in das Lutra halte, finde ich, riecht es auch ein bisschen alkig. Ein bisschen sprittig, ganz leicht.
Okay.
Also,
was ich jetzt noch nicht im Glas,
nicht habe. Also, das ist für mich einfach ein sauberes Bier. Das riecht frisch, angenehm, will man trinken. Bei der Lutra nicht so wirklich. Aber dann, Paul, du sagtest, du hattest da auch ein anderes Bier gebraut. Also, es war jetzt nicht ein Splitsuit, ne?
Also bei der Lutra war es so, das habe ich anderthalb Wochen vorher gebraut. Das war das gleiche Rezept und mit meiner Anlage kann ich schon relativ sicher sagen, dass es schon sehr ähnlich gebraut wurde. Aber
also da ist jetzt nicht irgendwas anders gelaufen, andere Hopfen oder anderes Malz oder irgendwas?
Nee, also ich hab extra die gleichen Zutaten, exakt die gleichen Rasten, also es war ja nur eine Kombirast, gefahren. Ist ja bei mir auch alles automatisiert. Also das war schon sehr, sehr ähnlich. Ne? Die Hopfengaben waren ähnlich. Das waren ja auch nur zwei Vorderwürze und Bittern. Ja, genau, meine ich. Und ja, also mehr war es eigentlich nicht. Und
Also das verstehe ich immer noch nicht. Also ich weiß, Vorderwürze Hopfen sorgt für ein bisschen Aroma, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache entweder eine 0-Minuten-Gabe oder eine Vorderwürze-Gabe, weil du hast ja schon durch die Vorderwürze Hopfen hast ja eigentlich schon einen längeren Kontakt mit dem Hopfen, beziehungsweise der Hopfen hat eine längere Kontaktzeit mit der Würze und deswegen hast du ja auch da eine höhere Bitterstoffausbeute. Deswegen frage ich mich immer, ich habe ja auch im Hangover, musste ich ja jetzt ganz viele Rezepte halt quasi irgendwie mir anschauen, bei Hopfen und mehr. Und dachte ich auch immer so, also ich würde es nicht machen, weil warum? Es macht keinen Unterschied, wenn du quasi beides machst oder auch wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt nur eine Vorderwürze-Hopfung, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so?
Also ich mache auch nur Vorderwürze-Hopfung, fertig. Ja, das reicht ja. So, darüber stelle ich meine eigentlichen E-Boos ein und dann gegebenenfalls halt noch über eine Flavorgabe oder eine 10-Minuten-Gabe oder was auch immer.
Ganz genau.
Ja, das mache ich das nicht. Das mache ich auch mit Bitterhopf, ganz klar.
Ja.
Ist egal. Ja, natürlich.
Ja.
Also, du hast halt eine rundere, ausgewogenere, bittere. Du hast eine bessere Bitterstoffausnutzung. Und was für mich der beste Effekt ist, dir kocht die Suppe nicht schlagartig über, wenn du dann den Bitterhopfen reinwirfst. Das ist für mich einfach der Vorteil. Und es bleibt ein bisschen Aroma übrig. Ja, ein bisschen was kommt durch, aber nicht das, was viele Leute immer denken, was dann dabei übrig bleibt. Also jetzt ein Amarillo für 60 Minuten Vorderwürze kochen, da bleibt nicht viel von übrig, Leute. Das ist
Verschwendung. Nee. Also ich habe heute Nacht nochmal in dem Scott Jennings Buch gelesen, The New IPA. Gerade diese super fruchtigen Bestandteile werden halt innerhalb von 10 Minuten oder so sind die verkocht.
Ja, meistens. Nicht, ne, ist halt wieder, der eine Hopfen ist anders als der andere und so, aber letztendlich ist es halt Verschwendung. Ne, die Aromaöle sind dann weg. Dass jeder Hopfen vielleicht ein bisschen anderen Geschmack, eine etwas andere Bittere gibt, ist eine andere Sache, muss man ein bisschen ausprobieren. Klar kann man auch mal einen Aromahopfen nehmen, wenn man zum Beispiel eben in eine grasige Richtung möchte. Sowas mache ich dann halt schon mal.
Genau, ja, das war jetzt bei mir
halt so mittelfrüh oder sowas. Ja,
ja, genau. Also bei mir war mittelfrüh in der Vorderwürze. Ja, und ich habe mit Magnum gebittert, auch zu 0 Minuten. Mache ich so wie ihr eigentlich selten. Bei dem Rezept habe ich einfach gedacht, ich will späte und auch zur Mitte keine Hopfengaben groß geben, um wirklich nichts zu verfälschen. Und deswegen habe ich quasi, aber ich wollte ja halt trotzdem ein Bier, was mir irgendwie schmeckt. Und hatte ich halt Bock auf mittelfrüh, weil den Hopfen mag ich sowieso total. Da habe ich gedacht, okay, dann gebe ich ein bisschen in die Vorderwürze, genauso wie du sagst, Bernd. So ein bisschen was Grasiges. Meine ich mir einzubilden, rettet sich dann ins Bier.
Ja, ist auch.
Mit dem Magnum habe ich einfach die Bittere eingestellt.
Das ist natürlich auch eine Sache, wenn man jetzt einen neutralen Bitterhopfen hat, dass man das dann kombiniert, um vielleicht noch ein paar grasige Noten wie jetzt durch den Mittelfrüh reinzukriegen. Das ist natürlich legitim, klar.
Ja, genau.
Ja,
ja, das war so.
Weil wenn du natürlich die gesamte Bittere nur mit Mittelfrüh einstellen würdest, dann wird es halt sehr nach Wiese schmecken. Ne?
Das ist klar. Musst du mal eine große Packung reinschmeißen, ja.
Ja, genau.
Ja, das ist
tatsächlich
ich übrigens
auch schon mal gemacht, aber ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe auch gerade ein Bier da, das ich habe Unmengen an Cascade gehabt. Irgendwann mal der große Cascade-Hype und gekauft und irgendwann muss das Zeug mal weg. Der hat auch nur 5
Kilo Alpha.
Ja, nicht ganz, aber so 500 Gramm oder so waren noch da. Ne? Und dann habe ich halt mal so großzügig 20 Liter Sud mal so 175 Gramm versenkt. Vorderwürze und Whirlpool. Schmeckt ganz stabil, geil. Ja, gut, oder? Der war jetzt ein bisschen, gut. Ja, gut, der war jetzt ein bisschen älter, ne? War jetzt nicht mehr ganz so frisch. Aber ja, ist eigentlich ein gutes Bier geworden. Hat halt eine sehr, sehr grasige Note und kommt dann eben noch mit dem Cascade-Aroma durch. Oslo. Die unterstützt das dann noch.
Ja. Ja, du hast ja auch mit der Oslo gebraut, Bernd, ne?
Ja, das ist das dritte Bier mit der Oslo.
Stimmt, das hast du ja sogar noch. Ah, das ist natürlich
cool. Nee, Quatsch, das zweite Bier, das dritte Bier ist noch in der Nachgärung, sowas.
Okay.
Da habe ich die dann auch bei, was waren es, 18 Grad Raumtemperatur angestellt, hat die auch mitgemacht, hat Locke ihren Job erledigt, nur in der Nachgärung zickt sie halt rum, weil das kennt man.
Ja, weil die so gut sedimentiert, ne?
Ja, genau.
Ich hatte das jetzt tatsächlich, das war ganz witzig, bei einer Berliner Weiße, die ich gebraut habe. Da habe ich ja einen Teil mit einem Schneeäule-Bodensatz, wo ich den Starter irgendwie über 2 Wochen ja hochpropagiert habe. Du brauchst halt wohl bei Brett und bei Mischkulturen immer eine längere Propagationszeit, damit quasi die Saccharomyces nicht einen Vorsprung bekommt und die Brett und die Lactose quasi da irgendwie ja leer bei ausgehen. Und dann habe ich ja den anderen Teil mit der Honigdahl-Quaik und Lactobacillus brevis und Brett C, also Brett Clauseni, vergoren. Und dieser Teil tatsächlich ist leicht oxidiert, weil die Nachgärung nicht angesprungen ist, weil die Hefe auch sich so krass abgesetzt hat, also diese Mischkultur. Und der Witz ist aber auch da wieder, jetzt dadurch, dass ich jetzt ein bisschen wärmer gestellt habe und dann doch noch mal eine Flasche probiert habe, die Oxidation ist tatsächlich wieder so ein bisschen zurückgegangen. Also ich habe jetzt nicht mehr so dieses krasse Honigmäßige, sondern es ist tatsächlich nur noch die Farbe, die so ein bisschen dunkler ist als die andere, aber wirklich nur Mühe. Und ich habe halt auch tatsächlich viel gelesen, dass halt Brett wohl ganz gut ist, um eben so, ja, Sauerstoff noch mal irgendwie, ja, umzuwandeln. Also meistens ja dann in Essigsäure.
Lecker.
Nein, aber es ist jetzt nicht brutal Essig, also kein Witz. Es ist echt noch.
So wie unser Flenders.
Ja, genau.
Ja. Ach Gott, naja, aber da ist ja jetzt auch was anderes drin. Es ist Happy End. Ne? Alles gut.
Aber von der Klarheit wird dir das Bier sehr gefallen, Bernd. Also kein Witz. Das ist echt, also da kannst du auch durchgucken.
Das ist schön. Wenn es nicht schmeckt, bringt mir das nichts. Nein, du kannst mich ja mit so Sauerzeug, kannst mich ja wirklich jagen. Ne? Also,
okay. Das
ist überhaupt nicht meine Welt.
Krass.
Nee, krieg ich nicht runter. Krieg ich nur Sodbrennen und schlechte Laune.
Dann geh mal einen Tag zu Jan Kemke in die Brauerei. Wow. Da wird schon morgens irgendwie so einen Jester King aufgemacht und dann geht den ganzen Tag so weiter, Samples vom Tank probieren und ja, schöne Grüße an der Stelle, aber ja, das ist für
das ist einfach nicht.
Und dann auch Kimchi abends und das ist echt alles richtig lecker. Ich esse das alles super gerne, ich trinke das auch gerne. Aber danach hast du auf jeden Fall so eine, ja, deinen Magen einmal schön auf Vordermann gebracht.
Ja, das glaube ich.
Das ist einfach nicht für jeden was. Aber gut.
Nee, eben, also ne, ich sage ja nicht, das ist schlecht. Ich sage nur, das ist nicht mein Ding. Das ist einfach nicht meine Geschmackswelt.
Aber so eine Triple-Footed-Gose, dafür kann man dich aber begeistern, ne?
Oh, ja, bestimmt. Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, sie müssten mich bekehren, indem sie mir dann ihre Bierchen zuschicken, aber das hilft nichts. Ne, ich probiere es auch immer ganz tapfer und so, ne, auch irgendwie hier bei ne, so Fruchtbierchen auf unseren Stammtischen und so, aber nein, danke, ich brauche das nicht.
Na, so eine klare Haltung, aber ja, gut.
Ja. Ne? Man muss ja nicht alles mögen. Also,
eben,
also,
genau. Ich mag auch kein Guinness, mögen. Also. Ne,
echt nicht?
Davon. Nee, ich kann
was magst
ich
du?
Ich mag kein Guinness. Ich mag kein Guinness.
Ach so, okay.
Okay, aber also magst du den Stil nicht oder magst du einfach nur das Bier nicht?
Ich bin generell mal nicht so unbedingt der Stout- und Porter-Fan, aber eben speziell Guinness mag ich nicht. Also da habe ich schon deutlich leckerere Stouts und Porter von unseren Braukollegen hier getrunken, wo ich sagen muss, ja, okay. Ja, aber Guinness, krieg ich nicht runter.
Aber ich
wir waren mal im Schalander, kennst ja noch den Laden, Dave, ne? 13 Biere frisch vom Fass und so weiter. Und ich krieg ausgerechnet ein Guinness als falsches Bier hingestellt. Ne? Und ich sag dem Kellner noch, Hammer, ist egal welches andere du mir hingestellt hättest, wäre mir egal gewesen, aber das kann ich nicht trinken.
Ist das so ein Irish Pub gewesen?
Ah, du kennst den Schalander nicht.
Ich weiß nur, dass ich einmal, ja, okay, das war der letzte Stammtisch, ja, Anfang des Jahres, der Jubiläumsstammtisch, da wo wir auch noch ein Selfie zusammen gepostet haben. Ich habe das übrigens nochmal. So.
Ja.
Ich hab das Foto, das ist richtig cool. Das muss ich dir eigentlich nochmal schicken, ey. Das ist echt lustig.
Nee, wir waren halt früher mit dem Stammtisch im Schalander. Leider hat der Laden jetzt Corona-bedingt Insolvenz angemeldet. Sehr, sehr schade. Mhm. Ist eine Institution, den gab es seit 1980 sogar schon.
Ach.
Und da konntest du halt 13 Biere frisch vom Fass trinken. Da gab es kein IPA, aber 5 verschiedene Alt und Kölsch und Weizen und immer irgendein Special-Bier am Hahn. Eigentlich ein sehr geiler Laden, wirklich schade drum. Mal schauen, was draus wird. Also das war schon
Taproom
vor ein Hobbybrauer.
Mutiger
Hobbybrauer.
Ja, also der Laden war eigentlich eine Goldgrube, ne? Der war immer voll, also deswegen.
Bernd, kannst du dir das nicht vorstellen? Da hinter der Theke.
Nee, das Problem ist, das Problem ist, dann mache ich da eine Brauerei rein, das weiß ich jetzt schon.
Ich wollte gerade sagen, wenn dann Brewpub.
Ja, genau.
Ja, aber
ich glaube, Gastronomen habe ich nicht so Bock drauf.
Ja, aber guck mal, Bernd, also das ist jetzt zum Beispiel auch eine Frage, die ich gerade an dich habe. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand sagen würde, hey, ich hätte hier die Location, ist das alles irgendwie vom Gesundheitsamt abgenommen, also du hast eigentlich quasi mit dem ganzen Drumherum nicht viel zu tun, du müsstest eigentlich da nur stehen, die Rezepte entwickeln, brauen, abfüllen. Und quasi vielleicht ab und zu mal irgendwie bei einem Event oder so mal ein bisschen so Tap-Takeover-mäßig mal über das Bier labern. Und du könntest aber wirklich, du hättest freie Hand bei den Bierstilen. Würdest du das machen?
Ja. Na klar. Blöde Frage.
Nee, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen halt einfach, hey, die wollen nicht damit ihr Geld verdienen, ne? Weil die halt einfach sagen, ja, es soll ein Hobby bleiben.
Nee, also ich kann mir schon vorstellen, damit auch mein Geld zu verdienen. Das ist ja nicht abwegig. Ja? Nur eine eigene Brauerei aufmachen ist halt in den meisten Fällen erstmal der falsche Schritt. Das kostet immens viel Kohle.
Ja.
Deswegen, wer der Meinung ist, er hat das tolle Rezept und meint, er muss es unbedingt auf den Markt bringen. Leute, sucht euch eine kleine Brauerei, macht einen Lohnsud. Die freuen sich, die haben eine Auslastung.
Ja.
Ihr habt den ganzen Stress mit Genehmigungen und Ämtern und so, habt es einfach nicht. Ihr holt euch mal eure 5 Hektoliter und wenn ihr die an den Markt gebracht habt und erfolgreich seid, dann könnt ihr weiter gucken. Sich für 250.000 Euro oder irgendwo so eine Brauanlage irgendwo in so einen Schuppen reinzustellen, die Kohle kriegst du doch gar nicht mehr rein.
Und damit ist es ja nicht getan.
Vor allem als Quereinsteiger, genau,
Das ist ja noch die kleinste Aufgabe, die du hast. Das Bier ist ja schnell gebraut.
Aber du musst es auch noch verkaufen.
Du musst es noch verkaufen. Und da wird es dann halt...
Richtig. Das ist nämlich genau der Punkt, an dem viele scheitern.
Ja, viele denken ja halt auch immer, die Brauerei ist nur das Sudhaus, aber dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, da musst du vielleicht eine Kohleleitung verlegen, Strom, Wasser, wie machst du das alles? Das ist echt, das ist ein riesen Ding. Und ich sag mal, gerade wenn du da jetzt, guck mal, zum Beispiel der Orca-Brau, der Felix, der hat ja jetzt halt auch sich vergrößert. So, Kaspar-Schulz-Anlage, dann die ganzen Drucktanks mit 10 Hektar oder 20.
Ja.
Da musste der, wie gesagt, diese Glykolleitung da überall in der Brauerei verlegen. Ich meine, allein schon dieser Umbau, nur wirklich für die Infrastruktur. Das heißt, Strom, Wasser, vielleicht Gas, vielleicht hat er auch eine Gasleitung für CO2, dass er quasi nicht mehr sagen muss, er muss jetzt jedes Mal irgendwie die Gas, das
musst du dir alles auch überlegen.
Das kostet arschviel Geld.
Ja, richtig. Und das musst du überhaupt erstmal wieder reinkriegen. Ja, und die 3 Euro für die Flasche IPA, das ist auch eine Milchmädchenrechnung, ja. Weil der Händler will ja auch noch was verdienen. Das Etikett kostet, die Flasche kostet, der scheiß Kronkorken kostet. Wenn man das mal richtig durchrechnet, dann wird es schon schwierig, damit übergaupt mal Geld zu machen.
Nee,
es gibt halt
deswegen, wenn dann wirklich,
die wirklich richtig Kohle machen. Also, oder ich kenne eigentlich überhaupt keinen. Das ist, machst du halt aus Leidenschaft und weil du
sicher. Wenn es gerade kostendenkend ist, ist ja okay, wenn man es quasi mehr als gewerbliches Hobby sieht, auch alles gut und schön, aber ich habe immer ein bisschen Bauchschmerz damit, wenn dann jemand nach 2-3 Monaten mit dem Einkocher oder dem Aldi-Brauset plötzlich meint, er müsste eine neue IPA auf den Markt bringen und eine Brauerei aufmachen. Ich kann das ja verstehen. Ja,
die Euphorie ist halt am Anfang noch richtig.
Die Verwandte, alle,
ich verstehe das auch. Bier.
Boah, ist das geil, du musst das unbedingt verkaufen.
Richtig,
glaub mir,
dann sagst du denen, dann kostet dein Glas jetzt halt aber einfach mal 5 Euro und dann ist immer so,
So wird es umsonst getrunken, weißt du?
Genau. Und, das ist ja, dann das beste Bier der Welt ist Freibier. Das trinken alle gerne.
Also, das hat Paul auch schon in der ersten Folge gesagt.
Ja, ja.
Das ist ja, einfach das auch so. Ja, sag dann mal deinen Freunden, die sagen, du musst das Bier verkaufen und dann sagen die, ja, ja ich nehme einen Kasten und dann sagst du, jo, der kostet 60 Euro.
So, genau, dann, und dann, guckst ja, du das Gesicht. Ja, das kenne genau, ich auch. Das kenne ich auch. Mhm. Mir wollten sie auch immer gerne was abkaufen. Da habe ich gesagt, das lohnt sich nicht. Ah, komm, kriegst du 20, ich sag 20 Euro, willst du mich verarschen oder was?
Ja. Kannst du davon in den Getränkemarkt gehen, holst dir eine schöne Kiste, keine Ahnung, vielleicht genau, Schuhmacher zum Beispiel, ich glaube, das ist ein bisschen teurer. Also ich glaube, da müsstest du mit 20 eigentlich hinkommen. Nee, nicht ganz. Ne? Das sind 24 Euro, glaube ich, sogar pro Kiste, oder? 0,3.
Ja, ja. Ja, schon teurer.
Ich glaube, 1 Euro irgendwas kostet die Pulle. Bolton ist ein bisschen günstiger. Bolton kostet nur 80 Cent, ey. Das uralt.
Ja, stimmt.
Mhm. Und das ja, ist stimmt, ja immer noch
mal. Ist aber auch kein Schuhmacher. Ja, ich trinke das auch sehr gerne. Davon abgesehen, Bolton ist so eine meiner Lieblingsbrauereien.
Ja, Bernd. Wir haben ja noch ein paar Fragen an dich, die noch bis jetzt Aktenzeichen XY ungelöst sind. Welches ist dein Lieblingsbierstil? Einmal zum Brauen oder einmal zum Trinken?
Ja, den gibt's so eigentlich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also trinken so ziemlich alles, außer Sauerbiere, Fruchtbiere und so ein Punch. Na, hab ich ja schon gesagt. Ansonsten bin ich da ziemlich offen. Also ich trinke auch gerne mal 0815-Pilz im Sommer, richtig schön kalt. Ist geil. Klar, als Düsseldorfer hat man natürlich irgendwie auch regelmäßig mal ein Altbier im Glas. Das bietet sich halt an, man sitzt ja an der Quelle. Ich braue auch eigentlich jedes Jahr mal so ein Altbier, wobei das tatsächlich ein wirklich schwieriger Bierstil ist, muss man ganz ehrlich so sagen.
Voll.
Ja, es liegt einfach auch schon daran, wir können nicht filtrieren. Ne? Normales Altbier ist filtriert und wenn du nicht filtrieren kannst, dann schmeckt das schon ganz anders. Aber ich bin da trotzdem immer bei, so ich sag mal, das ist bei mir wie mit Windows, so jede zweite Version ist gut. Ne? Da kann man benutzen. Der Rest ist so, ja, okay, aber immer so manchmal so ein bisschen rechts oder links am Stil vorbeigeschrappt und so. Aber so langsam spielt sich das ein. Macht auch Spaß. Wir haben ja auch einige Leute bei unserem Stammtisch, die mittlerweile aufgegeben haben, Altbier überhaupt zu machen, weil sie einfach sagen, kriege ich eh nicht hier, brauche ich lieber gleich was anderes. Ne?
Ja, eben, du kannst es ja einfach auch günstig im Getränkemarkt kaufen, genau, weil es gut richtig ist.
Also, ne, ich mache es halt trotzdem gerne. Also, ich bin ja auch ein Fan der Altbierhäfen, sei es die OGA 9 oder die 382. Jetzt gerade habe ich ja die Blumers Rheinisch im Test. Mal gucken, das ist noch in der Nachgärung. Schauen, was daraus wird. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich brauche halt auch unheimlich viel, was in keine Schublade passt. Ja, also Bierstil ist mir immer scheißegal. So nehme ein, zwei Basismalz, vielleicht ein bisschen Kara oder so, schmeiße ein paar lustige Hopfen und eine Hefe drauf und dann hat sich das.
Die lustigen Hopfen, das finde ich immer so gut.
Aber das klingt nach Kochen, ne? So koche ich.
Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie am Brautag einfach mal so, ne, also ich denke mir da schon vorher ein bisschen was bei und bastel mir auch ein Rezept.
Nach Möglichkeit des Hauses.
Ja, also sind halt viel im Sommer eher so die etwas helleren Biere, also Pilsner Malz, Wiener Malz, ein bisschen Weizenmalz, sowas. Und im Winter darf es dann auch mal so ein bisschen Richtung Altbier gehen und so ein bisschen mehr Karamalz und so. Das passt halt einfach besser dann. Ne? Da kommen dann auch eher die klassischen Hopfen rein und im Sommer darf es dann eben auch Citra, Galaxy, Cascade und Schieß mich tot sein. Ne? Also da habe ich ja keine Berührungsängste mehr.
Paul? Mal ganz kurz nebenbei, ich habe eine Beschwerde einzureichen, schon wieder wegen deiner Dose. Man kann das Bier gar nicht mit dem QR-Code bei Untappd einchecken.
Auch Dave,
das ist jetzt aber auch extrem so wichtig.
Etikett rumgeknallt. Ja, ich weiß es.
Okay.
Die Beschwerde ist gerechtfertigt, es ist auch notiert. Und aber ich wollte dir einfach noch wenigstens ein Etikett um eine von den drei Dosen drumherum knallen. das so, weißt du, dass so ein bisschen Liebe rüberkommt,
aber Nase irgendwie ist das lang, nicht angekommen. Hier, wie sagst du immer, die Nase lang machen?
Nee, es ist doch ein Bierpaket und wenn da drei Dosen drin sind, die einfach nur nicht etikettiert sind, dachte ich, naja.
Ja, aber was meinst du, was bei mir passieren wird, wenn du von mir Post bekommst? Das ist
ja, bei dir erwarte ich das ja nicht.
Ich hab meine ersten drei Biere habe ich etikettiert und danach hatte ich keinen Bock mehr. Boah, das ist mir echt zu aufwendig.
Alles gut, ich mach das ja auch gerne, aber ich hatte, als ich deins gemacht habe auch, hatte ich gerade eine Bestellung von Paketen. Dadurch, dass ich mir aber auch selber so ein bisschen stressig gemacht habe, weil ich Bernd was geschickt habe, den Daniel was geschickt habe. Da musste ich der einen oder anderen Freundin was schicken für irgendeinen Bierkalender und weiß ich nicht und so weiter und so fort.
Der einen oder anderen.
Ja, ich musste wirklich zweien was schicken.
Echt?
Und ja, und dann hatte ich irgendwann keine Etiketten mehr und dann habe ich gedacht, ach komm, dann mache ich dir wenigstens noch eine da schnell dran. Ja, na gut, beim nächsten Mal wieder besser. Ich gelobe Besserung.
Aber zurück zum Thema Altbier. Also ich finde es halt auch unheimlich schwer zu brauen. Also ich habe zwei gemacht irgendwie im Laufe meiner zwei Jahre, in denen ich jetzt übrigens 63 Sude gemacht habe. Also
warst du nicht schon bei 64?
Ja, oder 64 mittlerweile, ich weiß nicht. Ja. Der nächste ist ja auch schon wieder in Planung. Aber also Altbier, das erste, das muss ich leider wegkippen, weil erst hat es Schwefel, dann habe ich es hochgestellt, also quasi vom Keller dann halt rauf in die Bude und damit es halt ein bisschen wärmer steht. Und dann hatte ich leider irgendeine Infektion, eine Karmhefe auf einmal, die vorher nicht da war. Wahrscheinlich ist da eine Frustfliege reingekommen beim Hochstellen. Ich habe keine Ahnung wie. Gut, ich habe einmal den Deckel einmal aufgemacht, aber wirklich nur für fünf Sekunden.
Ja. Ja, das können fünf Sekunden halt so viel sein, ja, ist klar.
Ja, genau.
Ist aber so. da bin ich echt bei einer. Achso, du hast noch das zweite, ne?
Genau, und das zweite war ganz okay, aber das war halt kein Altbier, das war eher wie so ein obergäriges Dunkel irgendwie. Das war. Ich weiß nicht, was mir da jetzt. Ich glaube, das war mir zu. Irgendwie wieder zu vollmundig. Das hatte nicht so dieses Schlanke, dieses Knackige, Frische.
Ja, das ist auch ein Problem, ganz ehrlich gesagt, weil viele Altbierrezepte einfach auch viel zu viel Karamalz drin haben. Ja. Das mag zwar tatsächlich vielleicht auch in den Originalrezepten der Altbierbrauereien so sein, aber dadurch, dass das Bier hinterfiltriert wird, schmeckt das am Ende ganz anders. Na? Deswegen
ja, Karamalzanteile ja runter.
Ja, genau, und die haben eine ganz andere Hefe und die stellen halt auch mit ordentlich viel Hefe an, etc. pp. Kannst du so nicht nachmachen. Und wenn man kein Düsseldorfer Wasser hat, braucht man es gar nicht erst versuchen. Punkt. So, geht gar nicht.
Aber mit Duisburger Wasser hätte es ja eigentlich noch klappen müssen.
Ja, halbwegs, genau.
Naja, aber auf jeden Fall echt, also Altbier dann richtig, eine richtig geile Schüttung halt. Also das ist ja auch schon so, ne? Ich meine, da gibt's ja so viele verschiedene Schüttungen. Ja. Du kannst ja mit Weizenmalz, nimmst ein dunkles, nimmst ein helles Weizenmalz, nimmst ein Röstweizenmalz. Ja.
Münchner, Wiener und so weiter und so fort.
Ja, wie viel Pilsener, 80% und ach, das ist echt, also ich finde das schon wirklich, und das war jetzt zum Beispiel wieder, wenn wir jetzt an die letzte Folge oder vorletzte Folge zurückdenken oder drei Folgen, ich weiß es jetzt nicht, ab diesem Zeitpunkt, die Folge, wo das Münchner Dunkel vom Dominik von Pfalzmals reinkam. Das war im Prinzip geschmacklich, sind so was so ähnlich mein Bier, nur mit einem Malz, aber er hat quasi fast das gleiche Bier gemacht mit vier Malzen. Ja. Und es war wirklich, ich hab erst beim ersten Öffnen gedacht, okay, Paul hat irgendwie eine Dose von mir über Umwegen in die Hand bekommen und hat mir die wieder zurückgeschickt mit einem anderen Label, so nach dem Motto.
Und ganz wichtig, es war mit der Oslo vergoren.
Ja, das, genau.
Mit Münchner Dunkel. Und es war wirklich sehr, sehr neutral.
Apropos Oslo. Heftig. Ich habe jetzt nämlich auch nochmal mein Oslo-Bier aufgemacht. Also erstmal, es ist wirklich glasklar. Ja,
bin ich gespannt.
Es ist wie filtriert. Mhm,
das ist krass, oder?
Ja. Dafür allein liebe ich die Hefe ja schon.
Ja, das fand ich auch.
Aber es hat immer noch diese fruchtige Note. Nicht mehr so stark wie anfangs, aber es hat einfach so eine Frucht-Ester-Note. Obwohl da nichts
Fruchtiges drin ist. Was wären, wenn du vielleicht mal dir einfach mal eine neue Packung holst oder so?
Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt.
Ich glaube schon, wenn ich ehrlich bin.
Nein. Ich habe auch schon von anderen Leuten Oslo-Bier zugeschickt gekriegt, auch so Oslo-Lagermäßig, da schmecke ich das Gleiche. Und das ist nicht von dir gewesen.
Was schmeckst du da?
Das ist eine fruchtige Note, auch so ein bisschen leicht orangig, ein bisschen schwer zu erfassen. Es ist einfach fruchtig, es hat einen Fruchtkorb. Und in dem Bier ist nur Wiener Malz, ein bisschen Karapilz und mit Tradition gebittert und Aroma. Also da ist nichts drin, außer der Hefe, die Frucht hätte machen können. Ja. Aber
Dave, du musst es auch mal hinnehmen.
Ja, aber es also mag ich ja meine, schon, es kann ja sein, dass das Band...
Ja,
also dass das halt einfach was schmeckt, was ich jetzt halt nicht schmecke, weil ich sage ja nicht, dass ich der beste, tollste Sensoriker auf der Welt bin. Nee,
scheinbar nicht.
Ich habe mir aber schon eingebildet. Was?
Sorry, der musste jetzt einmal in der Vorlage. Nein, aber.
Ja,
aber
gut, ja doch.
Es kommt natürlich vielleicht auch darauf an, was für ein Bier du brauchst. Wenn du da natürlich einen sehr dominanten Hopfen nimmst, der das Ganze überdeckt, ja, dann merkst du das vielleicht nicht mehr. Und dann kann es natürlich noch sein, du machst ja Zwangskarbo im Keck, ich mache Nachgärung in der Flasche. Da ist natürlich schon mal ein zusätzlicher Prozess. Das kann natürlich auch schon ein Riesenunterschied sein. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, und das würde ich auch einwerfen. Das ist der Unterschied bei euch beiden. Dave macht die Zwangskarbo, du machst die Flaschengärung.
Beziehungsweise Spunden. Habe ich auch schon gemacht, ja, mit dem gleichen Ergebnis.
Aber ich hab's auch schon oft gehört und gelesen und auch verkosten dürfen, dass es ein Unterschied ist.
Definitiv, und, ja
klar. Beim Dominik mit dem Münchner Dunkel weiß ich es auch, der macht ja auch, entweder vergärt er sogar unter Druck oder er macht dann eben Zwangskarbo, was auch wieder dafür spricht. Also da kriege ich auch immer mehr so den Eindruck, dass das bei dieser Hefe vor allen Dingen einen Riesenunterschied macht.
Das wäre mal ein interessanter Test für Philosophy.
Nee, für uns. Ja, ich wollte gerade sagen, mach das doch selber mal. Du hast doch die Möglichkeiten. Wenn du sowieso das nächste Mal wieder ein Oslo-Pilz machst, gut, der Paul nicht mehr, der kann keine Pilz mehr sehen, habe ich verstanden, aber dann machst du das mal.
Ja, kann ich verstehen.
Und dann machst du ganz normal deinen Keck voll und dann machst du einfach nochmal ein paar Flaschen extra, nur mit Zucker in eine Flasche, stellst sie in die Ecke. Und dann guckst du, ob das einen Unterschied macht. Das wäre ja mal interessant.
Das wäre super interessant. Ja, das wäre wirklich interessant. Und vor allen Dingen, aber wenn man dann halt nicht weiß, was es ist, weil ich finde halt auch diese, das ist ja halt auch, was man bei denen halt oft im Podcast hört bei Philosophy, wenn die Leute wüssten, wonach die suchen sollen, also worauf die achten sollen, einfach wenn die ein Bier verkosten, würden die den Fehler leichter entdecken oder diese Variable, auf die testen. Und da bin ich halt auch eigentlich eher so bei denen, die sagen ja halt auch, ja, nee, du sollst ja eigentlich so unvoreingenommen wie möglich an die Sache herangehen. Und ich sag mal, das ist ja halt auch das Ding, ne? Wie wir schon vorhin gesagt haben, bei der Crispy, wenn das jetzt ein Pilztrinker an einer Party irgendwie in Hand drückst, der wird super happy sein, der wird denken, Alter, das ist mega geil. Jetzt hier, wir setzen uns jetzt hier hin, wir trinken das Bier bewusst, wir haben halt auch so ein bisschen so das Hintergrundwissen. Wir gehen ja schon ganz anders an die Sache ran.
Ja, selbstverständlich.
Und selbst wir nehmen das ja nur in Nuancen war dazu nochmal angemerkt.
Ja. Ich muss jetzt auch sagen, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, ne? Das ist ein geiles Bier. Das haben die mir ja aus den Händen gerissen, die haben mir fast die Gläser mitgefressen. Ja? Da musste ich wirklich Flaschen verstecken, sonst wären die weg gewesen. Nur es ist eben nicht das, was ich unter Lager-like verstehe bei der Hefe. Ja? Mhm. Aber ansonsten finde ich die geil.
Also Lager-like finde ich auch. Ich habe schon
das dritte Bier damit gemacht. Aber weil es eben diese Fruchtnoten hat, woher auch immer, das haben wir dahingestellt, finde ich, passt halt super, da einfach ein paar lustige Hopfen hinzuzuwerfen. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Ja? Und dann passt das nämlich schon wieder.
Die lustigen Hopfen.
So gut. Aber das ist wirklich auch ein bisschen übertrieben in diesem Zusammenhang, ne? Dass man dann eben von Lager-like oder pilzähnlichen Bieren spricht. Würde man einfach die wirklich als neutral, crisp.
Nicht phenolisch, nicht fuselig, das trifft's ja, ne?
Genau.
Das ist ja auch
gut. Und dann, das reicht ja schon. Und dann kannst du genug Biere damit brauen, wo das super passt.
Nur es verkauft sich natürlich besser, wenn der Hobbybrauer seinen Pilz im Heizungskeller bei 30 Grad machen kann. Ne, dann ist er sofort Feuer und Flamme und Zeit.
In einer Woche trinken kann.
Ja, genau.
Aber ich muss halt echt sagen, also als ich ja das Polaris-Pilz gebraucht oder Oslo-Laris-Pilz, meine Güte, also ich merke es schon wieder, die Bier.
Oh, jetzt geht's wieder los. Hast du
wieder mit dem Bockbier angefangen?
Ja, es geht schon wieder los. Nee, heute habe ich extra mich zurückgehalten. Ich habe heute extra keine schweren Biere vor dem Podcast getrunken oder während des Podcasts. Nein, aber als ich das
ist auch gut. Diese Einschränkung vor Podcast habe ich keine schweren Biere getrunken.
Ja. Ey, wenn du wüsstest, was ich hier noch für tolle Biere stehen habe, ey, das bedarf einige.
Das ist eigentlich ja bei dir. Das ist wirklich Körperbeherrschung.
Ich habe zum Beispiel jetzt noch von Gutmann diesen Whisky-Weizenbock habe ich hier, den es irgendwie nur, keine Ahnung, da gab es irgendwie 10.000 Flaschen oder so oder 1.000, 10.000 glaube ich. 3.000, ja. Und dann habe ich hier noch 3 Liter Winterbock von Jakob, so einer ganz kleinen Brauerei hier auch aus der Nähe und noch ein Imperial Stout mit Kokosnuss und Schokolade. Und
boah. Dave, ich glaub's dir, aber ich habe mir brennt jetzt wirklich noch eine Frage, die ich dem Bernd die ganze Zeit schon stellen will. Und du darfst dann auch gerne noch eine stellen.
Nein, ich wollte noch ganz kurz nochmal zu dem letzten Thema sagen. Das Oslo Lares Pilz war, ich fand, das hatte vom Körper, von der, wirklich so vom Geschmack her, war das für mich ein Pilz. Also, vielleicht war es nicht ganz so clean, weil ich halt Polaris noch.
Das hat der Marc Scherer auch nachgebaut. Halt. Schöne Grüße, Marc.
Ja, der hat aber dann Mosaik, Citra und Simcoe reingehauen. Das kannst du, das ist kein.
Ja,
das ist
ein gut, IPL, der hat halt Hopfentourette, der gute Mann, ne? Der kann nicht, oder?
Ja, genau. Aber, eben.
Da ist es, da ist mir diese Fruchtnote nicht so extrem aufgefallen. Sie war aber da. Dezent, aber sie war da. Das heißt, der Hopfen hat es einfach ein bisschen überdeckt. Ich habe halt nur 25 Ibu hier mit ein bisschen Tradition. Das ist halt nicht viel. Aber das wollte ich halt auch genauso haben, weil ich wollte ja gucken, was bringt die Hefe eigentlich. Ja? Deswegen habe ich halt relativ wenig Hopfen da reingepackt.
Wie viel Gramm waren das dann für deine Sudgröße?
Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Hab ich jetzt gerade nicht parat. Das war halt der Tradition, was hat der gehabt? Irgendwas zwischen 5 und 6 Alpha. Fünf. Also ja, das war nicht viel. Ja, 25 Ibu habe ich ja groß, also ich habe natürlich wieder 70-30 aufgeteilt.
60 Minuten,
genau, ich koche 60 Minuten, 70% Bitterhopfen, Vorderwürze und dann die 30 als Aromagabe für 10 Minuten. Ich kann ja gerne raussuchen.
Ja, okay.
Jetzt nicht.
Also, wie gesagt, ich bin noch immer noch davon überzeugt, wenn man es mit der frischen, aber egal,
ich,
wir können ja, wir machen mal, wir machen mal den
Sommer
Vergleich.
Ausprobieren. 100%ig versprochen.
Ja, bitte. Ja,
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht daran liegt, weil wenn es eine andere Hefe wäre, eine Kontamination, dann müsste die auch noch mehr Auswirkungen haben als nur diese Fruchtnote. Ansonsten, es ist nicht phenolisch, es ist nicht fuselig, es klärt super gut, also von daher. Mhm. Wäre mir das irgendwie ein bisschen, ein bisschen suspekt, dass es nur diese eine Geschmacksveränderung gibt und ansonsten keinerlei andere Änderung. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch schon. Wie gesagt, ich habe auch schon Biere von anderen bekommen. Da habe ich es auch drin geschmeckt. Und ich bin nicht der Einzige, dem das auffällt. Also von daher, ich glaube nicht, dass es an der Hefe liegt. Okay. Aber gut, nächste Frage.
Okay. Genau.
So, ja, genau. Es geht ja auch ein bisschen, es geht ja heute auch ein bisschen um Bernd.
Ja, genau. Hier geht es um mich, verdammt nochmal, nicht um dich.
Genau.
Das kannst du jede Woche
um Bernd. Ja, genau. Wer guckt von euch Stromberg? Wollt ihr den totalen Bernd?
Ja, Stromberg.
Den wollen wir jetzt. Jetzt geht's los.
Ja.
Bernd, ich kenne dich vor allen Dingen aus dem Forum. Also aus dem Hobbybrauer-Forum, aus dem alten Forum, ja genau. Und hab dann auch gesehen, ich habe das relativ spät erst mitgeschnitten, dass es auch quasi das nochmal analog bei Facebook gibt und bin da dann auch dazu gekommen. Und die Frage an dich ist, woher nimmst du um Gottes Willen diese Geduld und Beharrlichkeit immer wieder die gleichen Antworten zu geben auf dieselben Fragen?
Das weiß ich ehrlich gesagt
auch. Das frage ich mich auch.
Ich will die Leute halt also nicht im Regen stehen lassen.
Das ist wirklich lobenswert, muss man echt mal sagen. Aber ich muss auch immer wieder lachen, wenn da steht, Bernd Unger hat kommentiert, denke ich, um Gottes Willen. Warum tut der Kerl sich das nur immer an?
Sag mal so, das tippst du ja mal eben schnell runter. Das ist ja immer das Gleiche. Ne? Es ist eigentlich immer das Gleiche, nur in anderen Kontext.
Ja, aber sogar, Bernd. Hm? Also ich meine, ich bin erst seit 2 Jahren dabei, ne? Seit 2 Jahren. Und
siehst du, ich mache das jetzt seit ungefähr 8 oder 9 Jahren. Mit der Zeit hast du einfach die Geduld weg.
Oh, ich weiß nicht, ey. Also ich habe mit meinem Short und Shorty keine Geduld. Also beziehungsweise ich glaube, ich genieße den Brautag nicht mehr so wie früher. Bei mir ist das immer so, ich will einfach das Rezept testen. Und
ja, du willst einfach schnell saufen, aber, das habe ich auch schon mitgekriegt. Aber ja, das ist doch nicht der Weg.
Deswegen brauche ich auch Vorrat.
Ja, ja.
Nein. Also ich gebe meinen Bieren auch schon mal, also zum Beispiel habe ich noch ein Münchner Dunkel, das ist aus April.
Naja, immerhin, okay. Ja, ich bin ja eher so der Slow-Brewing-Typ. Ne? Ich genieße auch den Brautag, ich muss mich da nicht hetzen. Ob ich jetzt 5, 6 oder 7 Stunden brauche, ist mir völlig Wurst. Oh. Ne? Ich mache das einfach.
Ich so jetzt reden mittlerweile. Wasser auf meine Mühlen.
Ja, was soll ich? Ich das macht genau doch Spaß. So.
Ich freue mich die ganze Woche auf Samstag oder Sonntag, wenn Brautag ist. Das ist wirklich so.
Und ich freue mich auch auf
schön
den Brautag.
Mit einem Käffchen in ja, aber.
Ja, aber das ist dann so, ich will das halt, ich will da durch, ich muss da so durchrushen, ich muss das einfach, das muss knallen, ich will einfach das alles schnell hinkriegen und ja, das muss halt einfach funktionieren, so, und wenn ich da jetzt 10% schlechtere Ausbeute habe, ist mir das so halt von Jacke.
Ja gut, das kann ich verstehen, aber wie gesagt, ich mache lieber Slow Brewing. Ja. Ich habe da meinen Spaß dran. Ich will da meine Ruhe haben. Das ist Brautag. Da habe ich eh nichts anderes vor. Weil wer sich am Brautag noch irgendeinen Termin legt, der hat sowieso schon verloren. Weil dann geht es garantiert schief. Ja. Das ist immer so.
Ja. Dann dann geht's in die Hose.
Die Erfahrung habe ich mehrfach gemacht.
Siehst du.
Da habe ich zum Beispiel mal bei einem Starter, den ich von einer Hefe gemacht habe, von so einer Saisonhefe, da habe ich den Starter in einen Glasballon gemacht und den Gärstopfen so weit reingestopft, dass ich den da nicht mehr rausgekriegt habe. Und dann bin ich da mit einer Schere rein und habe da irgendwie den Hals von dem Glasballon kaputt gemacht. Und dann hatte ich diesen Glassplitter in dem Glasballon. Und ich dachte so, okay, wenn da jetzt noch ein kleiner Glassplitter ist und der jetzt irgendwie mit in den Gärbottich kommt, habe ich ein Problem, das Bier meinen Freunden zu zeigen.
Ja, nicht nur zu zeigen, ne? Mhm.
Ja, zeigen kannst du es.
Hier, nein, dürft ihr nur nicht trinken. Produktrücken. Ja,
genau, sieht super aus. Genau, dürft es angucken, aber wenn ihr da unten irgendwas rumschwimmen seht, was kristallig aussieht, dann solltet ihr es... Nein, aber das ist dann auch passiert, als ich dann irgendwie noch mittags verabredet war.
Ja, deswegen, man nimmt sich einfach nichts vor, man macht Ruhe und mein Gott, ob ich dann mal die Rast für 10 Minuten länger stehen lasse, weil ich noch was zu tun habe oder die Leute Ruhe oder was auch immer, ist egal. Juckt mich nicht. Ja.
Bernd, du brauchst mit einem Thermoport auch, ne?
Ja, in den letzten 2 Jahren eigentlich fast nur noch mit fauler Kombirast oder ein bisschen Pseudodekoktion. Hat natürlich für mich dann auch den Vorteil...
Aber nicht immer, ne?
Was denn?
Also die Pseudodekoktion. Nee,
hin und wieder.
Nur so bei so Polenta und
genau,
so Reis. Hast du schon mal ein Bier mit Reis eigentlich gemacht? Nee,
tatsächlich nicht. Müsste ich eigentlich
machen. Das möchte ich jetzt auch demnächst machen.
Stelle ich mir allerdings dann sehr, sehr furztrocken vor. Aber kann ja auch ganz passend sein.
Ja.
Genau. Kommt drauf an, was du
halt machst. Nee, mit Rohfrucht habe ich ja, das mache ich ja gerne mal zwischendurch. Das bringt immer mal auch so einen gewissen Kick ins Bier.
Finde ich auch.
Ey, Vorteil.
Ja, und sonst mit Thermoport?
Ja, der Thermoport hat halt einfach einen Vorteil. Du meischst ein, machst einen Deckel drauf und hast eine Stunde bis anderthalb Ruhe.
Ja, locker. So,
und der Vorteil, der nächste Vorteil ist, da ist kein elektrisches Gerät, was irgendwie durchbrennen, überkochen oder sonst was. Das heißt, ich kann da in Ruhe mal kurz zum Aldi gehen, irgendwie Brötchen holen oder irgendwas anderes erledigen. Das wartet oder da auch.
Dosenbier.
Was auch immer, ich finde es einfach praktisch. Und dann gucken, Stunde ist vorbei, Jod normal, alles klar. Und vorschießen lassen, direkt in die Pfanne läutern, kochen. Da kann man auch sehr, sehr schnell einen Brautag hinter sich bringen. Ohne sich zu hetzen, ist man trotzdem schnell durch.
Dazu wollte ich jetzt noch mal ganz kurz was fragen, weil ich habe jetzt mir auch tatsächlich vor einem Monat, anderthalb einen Thermoport gekauft, bin da auch brutal zufrieden mit. Das macht den Brautag einfach so viel einfacher. Jetzt frage ich mich, wie bereitest du das Einmalschwasser vor? Weil es gibt ja 2 Sachen zu beachten beim Thermoport. Wenn er kalt ist und du dann das heiße Wasser reinmachst, verliert er trotzdem an Hitze, weil der Thermoport, also die Isolation, nicht warm ist. Wie machst du das?
Ich kippe da vorher. Entschuldigung. Ich kippe da vorher.
Alles gut.
So. Das könnt ihr gleich alles rausschneiden und drin ist auch scheißegal. Also, ich gehe immer hin.
Alles gut.
Ich musste mich da ein bisschen rantasten. Ich nehme einfach einen guten Liter kochendes Wasser aus dem Wasserkocher, gieße das in den Thermoport, mache einen Deckel drauf. So.
Ja, okay.
Während ich den Hauptguss aufheize.
Das hat der
Marc auch. Genau. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Dadurch heizt er sich innen schon mal auf. Das heißt, den Nieter ziehe ich von dem restlichen Hauptguss ab. Den mache ich in der Sudpfanne auf mein Handy heiß, schöpfe den eben um. Ich nehme mal so 1-2 Grad mehr, weil durch das Umschöpfen verlierst du auch ein bisschen was und beim Einmeischen und so. Und komme damit eigentlich immer relativ gut hin.
Also du nimmst trotzdem, dass du quasi diesen Liter an kochenheißem Wasser irgendwie dazugibst, nimmst du trotzdem nochmal 1-2 Grad wärmeres Einmalschwasser als...
Ja, weil ich es ja aus der Sudpfanne da reinschöpfen muss. Das dauert ja 2-3 Minuten und da habe ich mich halt ein bisschen dahin tasten müssen, dass ich am Ende da rauskomme, wo ich hin will.
Okay, also du nimmst quasi nicht einfach einen Schlauch und lässt es dann direkt reinlaufen, weil das wahrscheinlich von der Schwerkraft nicht funktioniert.
Genau.
Ne?
Es ist einfach so, ich habe den Thermoport auf dem Küchentresen stehen und unten drunter quasi habe ich dann die Handy mit der Sudpfanne. Das heißt, wenn wenn ich abmeischen bzw. läutern kann, brauche ich nur den Hahn aufmachen, dann läuft es da rein. Das ist für mich die Schwerkraft. Da mal kurz die paar Liter da hoch zu schöpfen, das ist wirklich kein Akt, das ist ja kein Drama. Das dauert, wie gesagt, 2 Minuten maximal.
Ja, genau. Ja, weil das ist nämlich auch das, wo ich mir jetzt halt so Gedanken gemacht habe, wie löse ich das jetzt quasi zu Hause? Aber ich würde es wahrscheinlich auch so machen, also was ich mir auch überlegt habe, was eigentlich der alleredelste Weg wäre, wäre so ein Sous-Vide-Stick zu kaufen.
Tauchsieder.
Genau.
Ich würde eher einen Tauchsieder nehmen, also, weil
warum?
Weil der einfach mehr Leistung hat, glaube ich, als so ein Sous-Vide-Stick, oder?
Ja, aber den Sous-Vide-Stick, das ist halt nämlich das richtig, richtig geil. Dann kannst du halt abends das Wasser reinmachen und dann programmierst du den auf, weiß nicht, 12 Uhr morgens. Mm. Morgens, genau.
Morgens?
Ja, und dann wenn du quasi dann so aufgestanden bist und dann, wie Paul, dein Käffchen getrunken hast und dann gehst du halt in dein Wohnzimmer oder sonst wo und dann hast du halt dann das einmal Wasser schon direkt da stehen. Das ist eigentlich, das stelle ich mir halt so
ziemlich nice vor. Ja, kann man machen. Bei mir ist das so, ich schrote ja frisch vor dem Einmeischen. Das heißt, ich nehme mein Malz, schmeiße das in die Mühle, dann malt die Mühle die da vor sich rum und während der Zeit baue ich die Anlage auf, macht den Hauptguss fertig. Ich verliere ja keine Zeit, ich muss da eh schroten.
Ja.
Der fragt mich doch in einer Tour.
Ach so. Nee, aber das sind so Sachen, weil ich finde das mal halt einfach mal schön, wieder mit dir so zu sprechen. Ich meine, wir haben es jetzt auch echt lange nicht mehr gesehen.
Das ist fast ein Jahr her, ne? Das war am 5-jährigen Jubiläum beim Heiner, da die Party, richtig. Ja, seitdem nicht mehr, stimmt. Ist lange her. Dieses Mega-Bananen-Hermann-Weizen, ja, das war schon echt Hammer, auf jeden Fall. Okay. Ja, für nächsten Sommer komme ich da gerne drauf zurück. Dann nehme ich mal wieder Weizen machen. Weil die Maisels, die ich jetzt hatte, ja, ist okay, aber ja, Gutmann ist doch die bessere Hefe. Okay. Ja, klar, könnte man ausprobieren. Ja, ich habe Mitte der 90er Jahre Brauer und Melzer gelernt bei Frankenheim. Damals eine der mit erfolgreichsten mittelständischen Altbierbrauereien hier. Und
wo kam die eigentlich her? Das weiß ich gar nicht.
Wie, wo die herkam? Düsseldorf.
Frankenheim.
Düsseldorf.
Echt?
Ja.
Ah, okay.
Es gibt auch immer noch das Stammhaus auf der Wielandstraße. Da war auch damals die komplette Brauerei. Aber die mussten halt irgendwann die Kapazität erweitern und sind dann nach Neuss gezogen, aufs platte Land in Holzheim.
Ja, genau.
Da haben sie dann quasi die halbe Brauerei aufgebaut. Das war so, da ging es los mit Gärtanks, dann Lagerkeller, Abfüllung, alles war da. Aber das Sudhaus war immer noch in Düsseldorf. Das ist eine recht skurrile Sache. Das heißt, die haben rund um die Uhr in Düsseldorf auf einem alten Kupfersudwerk gebraut. Ja, so richtig, wie man das kennt, so mit diesen alten blauen Kacheln auf 2 Etagen und so. Und haben das,
richtig geil.
Haben natürlich kapazitätsmäßig dann noch eine zusätzliche Sudpfanne installiert, eine Dampfbeheizung. Das heißt, wir haben gemeischt, geläutert und dann.
Boah, das ist aber teuer, ey.
Ja.
Mit Dampf, das ist
ja, gut,
also so installationstechnisch.
Ja, keine Ahnung. Also es war sehr abenteuerlich. Ich war einer der letzten Lehrlinge, die da in dem alten Sudhaus überhaupt noch gelernt haben. Und es war halt wirklich extrem handwerklich. Ne? Und du musstest halt während des Sudes dann irgendwie mit der Leiter aufs Dach klettern und da irgendwelche Klappenventile umlegen, damit die ganze Scheiße überhaupt noch funktioniert hat. Ne? Also das war, ja, das fiel schon fast auseinander. Ne? Und
geil.
die haben dann quasi wirklich im 24-Stunden-Turnus rund um die Uhr wurde da Bier gebraut. Die Anlage stand quasi nie still. Die hatten so einmal so einen Reinigungstag, einmal die Woche, wo sie mal richtig gereinigt haben, ansonsten einfach mit durchspülen Lauke, und dann ne? den nächsten Sud ja. und immer hinterher. Und das Glattwasser wurde wieder eingemalt.
So, ja, aber so kenne ich das ja, auch tatsächlich von den genau. meisten Brauereien.
Und so lief das rund, 24 ja. Stunden rund um die Uhr und dann kam ein Tankwagen. Der war damals relativ bekannt, war halt so ein riesiger Truck von Scania, auch so richtig mit so einer Schnauze, so ein Ami-Truck halt. Und der hatte halt hinten so einen riesen Tank drauf und dann noch einen Hänger mit einem Tank. Und die Tanks waren dann auch so ein Airbrush aufgemalt, als wären die Gläsern, da würde das Altbier schwappen drin. Die haben das, ne? Und dann fuhr das Ding immer von Düsseldorf nach Neuss und hin und zurück. Immer Würze holen, Würze abliefern. Würze holen, Würze abliefern. So. Und dann...
Ach so, ne? Die Würze.
Die Würze.
Also das heißt, die haben gar nicht... Ah,
die haben nur gebraut dort.
Die haben in Neuss vergoren?
Genau.
Boah, oh, geil, also, das stellt ja natürlich nochmal deutliche Herausforderungen an Hygiene und also, dass du halt auch sicherstellst, dass die Temperatur dann ja nicht irgendwie in den paar Minuten wieder hochgeht oder...
Auch ganz ehrlich, weißt du, krass, vielleicht habe ich deswegen auch so wenig Berührungsängste, was ich mit meiner Würze veranstalte. Ja, also, ne, wie gesagt, kam dann mit dem Tankwagen nach Neuss, wurde dann da in die Gärtanks gepumpt, dann war die restliche Produktion da. Irgendwann haben sie dann auch während meiner Lehrzeit dann da auch ein neues Sudhaus in Holzheim aufgebaut, war damals eins der modernsten in ganz Europa. Ja, und da habe ich halt meine Ausbildung gemacht. Jetzt war es halt Mitte der 90er, als ich angefangen habe, haben sie alle händeringend nach Brauern gesucht. Wie ich ja gerade schon sagte, im alten Sudhaus, ein Dreischichtbetrieb, 24-7, da haben natürlich richtig viele Leute gearbeitet. Als sie dann das neue Sudhaus aufgebaut haben, brauchten sie plötzlich nur noch ein Viertel der Belegschaft. Den Rest mussten sie umverteilen. Ja klar, das war ja alles automatisiert. Maischefilter, tralala, riesige Kapazitäten. Die haben nur noch 2 Sude am Tag gefahren. Und das quasi automatisch. Ne? Mhm. Dementsprechend gab es dann auch keine...
Also Austrebern alles...
Es gab keinen Treber mehr, es gab einen Maischefilter.
Nee.
Ja, und die neue Anlage war Maischefilter. War natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Ich weiß nicht, ich dachte, ach, scheiß drauf, die Firma gibt es ja eh nicht mehr.
aus dem Nähkästchen.
Also es war natürlich so, die haben alles versucht, um den Geschmack wieder hinzukriegen. Klappte nicht. Anderes Wasser, andere Anlage. Also
von der kleinen Anlage.
Ja, also irgendwie... Es fehlte wahrscheinlich der Schmock und Schmand dieser alten 50, 100 Jahre alten Anlage. Und die haben den Geschmack einfach nicht getroffen. Egal, was sie gemacht haben. Und letztendlich ist es dann so gelaufen, dass die dann parallel ein Jahr lang in Neuss und in Düsseldorf das Bier hergestellt haben. Und dann haben die so peu à peu immer Stück für Stück über ein Jahr lang die Biere verschnitten, um dann quasi den Konsumenten umzugewöhnen. Ja, ist aber in der Branche gang und gäbe. Das Problem hat jede Brauerei.
Das ist ganz normal.
Das Problem hat jede Brauerei, die den Standort wechselt oder die Anlage wechselt.
Darf ich mal kurz zwischenfragen, wie groß war das Sudhaus dann?
Boah, das neue.
Also, ich schätze jetzt mal so schon 100 Hektar oder sowas.
Ja, das war schon ziemlich groß. Die genauen Zahlen weiß ich nicht, habe ich nicht mehr im Kopf. Ich sag mal so, die Gärtanks waren haushoch. Das waren mindestens 4-5 Etagen. Mhm. Na, und davon hatten wir 10 Stück und die waren regelmäßig belegt.
Ja gut, dann sind das schon so bestimmt 200 Hektar, vielleicht 250.
Ja.
Na, krass, heftig.
Das war schon eine Menge, die da produziert wurde. Ja, und dann war natürlich Mitte der 90er, plötzlich wurde die PC-Technik günstig, alles konnte automatisiert werden, die Preise sind irgendwie in den Keller gegangen und sämtliche Brauereien haben dann angefangen aufzurüsten. Damals hieß der Feind Brau und Brunn und nicht AB InBev. Brau und Brunn war halt so ein Betrieb, den gehörten viele Brauereien, unter anderem auch Schlösser und ganz viele Dortmunder Brauereien. Die haben dann einfach sämtliche Brauereien dicht gemacht und alles in eine zentrale Großbrauerei verlegt. Dementsprechend gab es plötzlich ganz viele arbeitslose Bierbrauer und hast keinen Job mehr gekriegt. Ja, weil konnte ja jetzt der Computer machen. Du brauchst halt nur noch 2-3 Leute, die da mal ein bisschen gucken und mal irgendwie mal durchfegen und durchwischen.
Krass, und du warst darunter?
Ich war darunter, ich habe einfach keinen Job gekriegt. Ne?
Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf, zu dem Zeitpunkt?
Boah, 18, 19. Ja, so ungefähr. Okay. Ja, krass. Ich hatte dann
noch grün hinter den Ohren.
Noch ziemlich grün hinter den Ohren. Hatte auch schon meinen Einberufungsbescheid. Das heißt, da stellte ich sowieso keiner ein. Und da habe ich mir ja gut, dann ziehst du erstmal einen Zivildienst durch und danach auch wieder gesucht, nichts gefunden. Ja, und irgendwann bin ich dann abgedriftet und habe dann irgendwann mein Hobby zu einem Beruf gemacht und habe dann noch meine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht und ja, habe dann auch 20 Jahre in der Branche gearbeitet. Aber okay, Bier aber war das heißt, immer so ein Ding Zeitpunkt? Für mich. Ne? Also ich habe mich immer damit beschäftigt. Ah, okay. Ich habe auch zum Beispiel in der Zivildienstzeit, ich wollte eigentlich auch unbedingt wieder als Brauer arbeiten. Ich habe mir in der Zeit auch meine ganzen Bücher nochmal vorgenommen. Nochmal den Nazis von vorne bis hinten und alles Mögliche. Und, ne? Ich war halt echt motiviert. Vor allem, ich hatte eigentlich eine Zivildienststelle, die wäre geil gewesen. Ich sollte eigentlich an der Uniklinik in Düsseldorf im Labor arbeiten. Oh, gelernter Brauer.
Ach, cool.
Oh, mit Laborerfahrung, nehmen wir mit Kusshand. Leider ist da irgendeine Frau sowieso übergangen worden. Die fand das nicht lustig und dann habe ich den Job nicht gekriegt. So kann es gehen.
Die fand das nicht lustig, dass du Brauer warst und dann im Labor arbeitest.
Nee, das ist übergangen.
Die wurde übergangen. Das heißt, ich habe den ganzen Deal mit den Laborheinis gemacht. Die haben natürlich gesagt, ist alles super, machen wir alles klar, ey, wir wollen nicht haben.
Ach so.
Ja, und dann irgendwann, als es dann um den Vertrag ging, den haben sie dann der Trulla wohl irgendwie vorgelegt und die hat mich dann angerufen und ja, die war ziemlich grantig und also ich hätte mich an sie wenden müssen und bla bla bla. Ich sage, das kann ich dann nicht wissen. Ja, ist auch egal. Jedenfalls, die wollte das nicht. Die fühlte sich da verarscht und übergangen und dann stand ich halt da. Letztendlich habe ich dann ambulante Altenbetreuung gemacht. War auch ganz lustig.
Oh, okay.
Bin immer für die Omis einkaufen gegangen und so. Hab dann auch immer einen Fünfer für ein Feierabendbier gekriegt. Und war aber ganz lustig.
Ja, und das heißt aber, du hast zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht heimgebraut. Wann kam das denn?
Das, habe ich tatsächlich nicht. War für mich immer ein Thema, wollte ich immer machen, aber ich sag mal, in den 20 Jahren in der Werbebranche, da hast du halt auch für absolut nichts Zeit. Da bist du froh, wenn du überhaupt mal Zeit hast für irgendwas anderes.
Okay.
Und ich hatte auch nicht den Platz. Ich hatte ein kleines Apartment und das war für mich damals halt irgendwie, ich hatte auch eine ganz andere Vorstellung davon, wie so eine Brauanlage auszusehen hat. Ja, ganz klar, muss natürlich alles
in also wie die von Paul
ungefähr. Ja, genau, so sowas in der Richtung hatte ich vor Augen und drunter geht gar nichts. Ne? Und dann bin ich halt irgendwann umgezogen, jetzt in den Düsseldorfer Süden, größere Wohnung, vernünftige oder größere Küche, Kellerräume mit Platz. Und da war klar, so jetzt fängst du an. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Das war vor
das 8, 9
Jahren. 8, 9 Jahre muss das jetzt her.
Ah, okay. Das heißt also, du hattest quasi tatsächlich eine lange Zeit nichts mit dem Brauen zu tun per se.
Nee. Ich habe mich zwar immer wieder damit beschäftigt, auch Bier war immer ein Thema. Also ich bin auch vor der Craft-Bier-Welle immer gerne mal in die Getränkemärkte und habe mir diverse Bierchen eingekauft und verkostet. Also es war für mich immer ein Thema. Ne? Und wie gesagt, ich wollte auch immer mal brauen, aber hat sich halt nicht ergeben so.
Ah, okay. Interessant auf jeden Fall, der Werdegang.
Ja, nicht schlecht. Da habe ich ja quasi noch mal ein Jahr vor dir angefangen. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Weil du hast heute, glaube ich, auch bei Facebook gesehen, heute vor 10 Jahren habe ich den ersten
das Edelbräu.
Gelben Eimer gefüllt.
Das
Edelbräu hell.
Das Gute.
Ja, genau. What the fuck ist Edelbräu? Keine Ahnung, schreib mal Edelbräu drauf, verkauft sich besser.
Ja, das war so gut, ey. Und dann war es auch noch so schlimm, aber das lag eher an mir.
Also, na, ich glaube, dass Edelbräu da auch seine Finger
hat. Ja, es wäre jetzt bestimmt auch, hätte man alles komplett richtig gemacht, wäre es jetzt auch nicht mega geil geworden, aber es war schon wirklich, also es war schon echt ungenießbar. Konntest du echt keinem anbieten. Und das war echt schon noch zu WG-Zeiten und wenn dann halt die Kumpels da schon das Freibier ablehnen.
Ja, okay, das ist schon. Oh. Ist schon umso cooler, dass du dabei geblieben bist und nicht sofort gesagt hast, scheiße, ich mach das nie wieder. Also, ne?
Ah, da muss ich echt dazu sagen, ich hab's ein Jahr in die Ecke geschmissen, das Ding, weil ich hab's zweimal probiert und zweimal ist es schlimm geworden und hab dann wirklich mal ein Jahr ausgesetzt. Hab dann aber gesagt, so jetzt aber richtig und ohne irgendeinen gelben Eimer und Extrakt aus der Dose.
Ja, einfach genau, aber wünsch dir was, dann kriegst du das. Dann hat er einfach eine Braueule da mal nach Hause geliefert bekommen und dann ging das los, ey.
Was, eine Braueule?
Ja, das war echt. Das war echt Zufall, ja. Ich habe, bei uns gibt es hier so einen Radiosender, die machen das, ich weiß gar nicht mehr, ob die das machen, so, ich höre die gar nicht mehr so, aber die machen einmal im Jahr.
Du hast jetzt schon was bekommen.
Ja, hab ja schon gewonnen, warum soll ich mir das noch anhören? Ne? Die machen einmal im Jahr, wünsch dir was, dann kriegst du das. Okay. Also das ist, bei anderen Radiosendern ist es so, dass du eine Rechnung einreichen kannst, das habe ich schon gehört. Da war es so, dass du dir einfach irgendwas gewünscht hast und dann musstest du halt immer hören und dann hattest du irgendwie 2 Lieder Zeit und musstest dann anrufen in der Zeit. Und es wurde dann 3-4 Mal am Tag ausgelost und ich war am Freitagmorgen saß ich im Büro und hatte immer das Radio an um 7 und dann da hieß es auf einmal, Paul aus Wiesbaden wünscht sich eine Braueule und der konnte es gar nicht, der hat dann gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber Paul, wenn du jetzt anrufst, so, dann hast du das Ding gewonnen.
Okay, ja gut, das war dann wahrscheinlich auch noch der Faktor, so, wir wissen überhaupt nicht, was das ist interessant, ne, so.
Ja, genau, ja, okay. Ja, also, ja, cool. da kann mir auch keiner erzählen, dass das ganz, ganz zufällig
ist. Nee, da haben sie auch gedacht, ja komm, das Auto oder ne, ja, das Fahrrad, das ist genau.
Braueule, das da mal. Das haben wir noch 3-mal heute, aber die Braueule war dann schon was Krasses. Ja, da habe ich mir halt die Deluxe-Version der Braueule und da muss man auch dazu sagen, dass ich nicht wirklich Ahnung hatte. Ich habe mir einfach was gesucht, was teuer ist. Weil es war ein Gewinnspiel. Ja,
klar, sicher. Ich hätte das nicht
gemacht. Im Nachhinein hätte ich. Ja, genau. Also, da hat er halt auch noch mit reingespielt. Da haben wir auch noch in einer kleineren Wohnung gewohnt. Und da hat meine Frau auch gesagt: Ja, wenn wir jetzt hier so eine Brauanlage hinstellen, dann muss die wenigstens ein bisschen schön aussehen. Und die Braueule halt mit Kupfer verkleidet und so weiter. Dann da war das das kleinere Übel, sagen wir es so. Naja. So, Dave macht das.
Boah.
Ist es das?
Nee, ich habe jetzt, ich habe mir gedacht, wir machen das einfach in der nächsten Folge dann. Haben wir jetzt mal heute keine Beer-Review.
Okay, was hast du aufgemacht?
Vom Hamburg Hophead, der hat mich tatsächlich, also er hat mich jetzt ein paar Mal dieses Jahr nach meinem Gurkenbier-Rezept gefragt. Ich habe ja letztes Jahr eine Saison mit Gurken gemacht, mit Gurkenminze, das war ziemlich lecker.
Bernd stöhnt schon wieder.
Ja. Das ist mein Speikübel.
Gurkenminze, ist schon das geil.
Ja komm, du hast jetzt Basilikum und Rhabarber.
Rhabarber, na gut, das ist ja aber eine gängige Kombo.
Nein, das habe ich noch nie vorher gehört.
Nein, ich auch nicht, nein.
Also ich kann mir einen Salat damit sehr gut vorstellen, kein Witz, ey.
Ja, so ein Obstsalat, ne? So.
Ja? Ja. Aber genau, und er hat jetzt auch ein Bier damit, also mit Gurke und Minze gemacht und Gurke zumindest. Und es riecht tatsächlich auch nach Gurke. Also, ich zeig dir das mal ganz kurz. Mhm. Ist so naturtrüb, also es hat nur eine leichte Trübung. Ich habe aber ein bisschen Hefe noch mit reinbekommen.
Kann ich aus
ich weiß gar nicht so viel über das Bier tatsächlich. Warum?
Vergiss es, wenn ich schon Gurke höre.
Okay, was war denn das schlimmste Bier, was du getrunken hast? Also ich sag jetzt einfach mal Prost, ich trinke das nebenbei.
Das schlimmste Bier, was ich je getrunken habe, das habe ich zugeschickt gekriegt, weil man mich unbedingt davon überzeugen wollte, dass das total lecker ist. Das war irgendwas mit Fichtennadeln. Das war so fürchterlich.
Vom Heiko. Vom Heiko Müller.
Also das Originalrezept.
Name-Shaming.
Ja, also, egal, der Heiko, der verzeiht mir das.
Das Originalrezept hat wohl mal irgendwo einen Preis gewonnen. So.
Ja, okay, das ist ja, vom Heiko.
Ich habe es aber von jemand anderem bekommen. Vielleicht auch ein Fehler liegt, mag ich jetzt nicht ausschließen. Aber es war wirklich fürchterlich. Es schmeckte wie gelutschter Förster, der 3 Wochen tot im Wald gelegen hat. Ich kann das nicht runtergekriegt. Also echt, als wenn du dir so einen pürierten Tannenbaum reinziehst. Ne? Also
aber, wirklich fies. Aber das Ding ist auch das Bier, was gewonnen hat vom Heiko, das war irgendwann auf der Craft Beer Messe in Mainz. Die haben auch immer so einen Hobbybrauerwettbewerb ausgerufen. War so vor, weiß ich nicht, 4-5 Jahren, würde ich sagen. Und das war super. Aber auch dieses Bier, was sehr rund war, hätte ich nach den Infos, auch so wie ich dich kennengelernt habe, hätte ich dir das niemals zugeschickt.
Perlen von die Säule.
Selbst damit hättest du halt auch nichts anfangen können. Ja, also, okay. Na, interessant. Nicht schlecht.
Ja, also Simone fand das Gurkenbier jetzt auch nicht gut. Aber ich finde es lecker.
Die Frau ist mir
schon also sie meint, das schmeckt so wie Cheeseburger. Ja. Aber die Macker. Ja, sie hat bei Paul's Bier, also sie hat ja, wie gesagt, so ein Sour IPA mit Basilikum und Rhabarber-Sirup gemacht mit dieser Philly Sour. Das ist ja diese milchsäureproduzierende Hefe, diese Lancia Ea oder so, wie die heißt. Saccharomyces Lancia Ea, glaube ich. Ne? Oder es ist eine Lancia Ea. Das ist ja schon...
Also, das ist eine,
ja.
Doch, es ist definitiv so, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Und da meinte sie auch schon, das schmeckt nach Pizza. Ich hatte tatsächlich echt ein Bier, das war so ein Quaikbier mit irgendwie Wacholder und keine Ahnung, von Phantom aus Norwegen. Und das hat so nach Pizzasoße geschmeckt. So richtig Tomate, Paprika, Basilikum, Oregano. Und das war wirklich, und da war keines dieser Zutaten drin. Das war das Allerschärfste.
Also genau deine Strecke.
So, ja. Den Appetit habt ihr auf jeden Fall gehörig verdorben, ja, danke.
Nein, sowas, das ist dann auch schon zu viel, aber naja. Ich hatte, glaube ich, noch eine Frage an dich, Bernd.
Die reißen auch nicht ab heute, ne? Hau raus.
Nein, genau. Ich weiß, du bist ja so ein bisschen bekannt auch für deine Rezepte und so. Und ich habe ja auch schon mal, ja, zumindest das eine von dir nachgebraut. Du bist ja auch ein Freund von eher einfachen Schüttungen. Das heißt jetzt, ne, ein Basismalz, zwei Basismalze und dann, ne, je nach Geschmack noch ein Karamalz.
Genau.
So, jetzt habe ich aber zum Beispiel vor kurzem ein Rezept nachgebraut, ein Imperial Stout, dieses Black is Beautiful Imperial Stout, was tatsächlich, ich glaube, allein schon Röstmalze vier verschiedene drin hat, was ich selber auch als sehr, sehr viel empfinde. Trotzdem ist das Bier wirklich richtig gut geworden. Jetzt ist aber meine Frage so, wie ist so dein Gedanke über diese Rezepte? Also probierst du sowas auch mal aus? Also jetzt nicht von einem Hobbybrauer, der vielleicht sein allererstes Rezept beim Maischemalz im Meer hochlädt und dann 3 Kilo Karamalz reinknallt oder so, aber
Also du meinst, ob ich Rezepte von Mumm nachbraue?
Nee, eher so, ja, auch das vielleicht so ein bisschen, aber tatsächlich, wenn du dir Rezepte anguckst von anderen Hobbybrauern und wenn du siehst, okay, da sind jetzt mehr als 3 Malze drin, findest du es ist automatisch schlecht oder sagst du
nein,
auch, das ist irgendwie stilabhängig?
Nein, es ist natürlich stilabhängig, klar. Man muss mal gucken, was man machen will. Ein Altbier kann ja auch durchaus mal ein paar mehr Malze drin haben. Das ist ja nicht das Thema.
Genau.
Man muss halt immer sehen, wo will ich hin und was will ich erreichen. Na, ein Bier mit 20 Malzen und 10 Hopfen ist nicht automatisch besser. Ja?
Nein, so. Weil meistens ist es sogar schlechter.
Ja, eben genau. Also, wie ich ja schon sagte, habe ich ja auch eine Designausbildung gemacht. Auch das ist etwas, was man als Autodidakt nicht einfach so kann. Auch da gibt es eben Spielregeln und da gibt es zum Beispiel die Regel, weniger ist mehr. Less is more. Ja? Das heißt, mit weniger mehr erreichen. Und das übertrage ich auch gerne irgendwie auf das Bierbrauen. Das heißt, ich versuche meine Rezepte möglichst zu vereinfachen. Da heißt, ich überlege mir, was ich haben will und wo ich hin möchte und was ich erreichen will. Ich nehme auch mal 3 oder 4 Malze, aber irgendwo ist dann so eine Grenze, wo man sagt, okay, das bringt doch jetzt nichts, da noch 5% Münchner Malz reinzuschmeißen oder sowas. Ja? Guter Tipp an der Sache zum Beispiel, was ganz gut erklärt ist, wer der englischen Sprache mächtig ist, der guckt mal bei Google, ihr könnt das in die Shownotes packen, Brewing by the Ones von Drew Beecham.
Ja, der Typ, der kann einiges, der schreibt auch fürs Craft Beer in Brewing Magazine und der so.
Pack mal rein. Genau, der hatte irgendwann mal auf American Homebrewer Association, bla, irgendwas, hat er halt mal so einen Vortrag gehalten. Da zeigt er halt auch ein Rezept, was er anfangs gemacht hat. Und da hat er eine Grain Bill, die, weiß nicht, die passt schon nicht mal auf eine DIN A4 Seite und erzählt dann halt, dass das eigentlich alles irgendwie Quatsch ist und auch mit 20 Hopfen und so und geht dann halt darauf ein, dass man halt ein bisschen mehr guckt, dass man halt wirklich einzelne Sachen sind. Brewing by the Ones. Ja, also 1, 2 Basismalze, 1, 2 Spezialmalze und dann reicht das in der Regel schon.
Ja, so lernst du auch die Zutaten besser kennen. Ne?
Klar, nehme ich auch mal jetzt für so ein Session IPA oder ein IPA auch mal mehrere Aromahopfen. Klar, passt ja da ganz gut. Aber es reicht mir manchmal auch allein, um gewissen Hopfen überhaupt mal kennen zu lernen, den einfach nur als Aromagabe in den Whirlpool zu packen, damit ich weiß, wie dieser Hopfen schmeckt. Bittern nehme ich meistens was anderes. Da will ich dann auch gar nicht so viel drin haben. Halt irgendwas mit höherer Alphasäure, damit der nicht so durchkommt. Und dann schmeiße ich halt den, was weiß ich, Azaka oder wie sie alle heißen, dann schmeiße ich den bei 70 Grad im Whirlpool und guck mal, was er so macht. Ne? Und dann weiß ich halt...
Das ist jetzt auch schon wieder ein neuer...
Ja, es gibt ja dauernd laufen neue Hopfen, da kommst du ja gar nicht nach. Ja. Ich hab die ganze TK voll.
Das ist echt heftig. Also ich habe heute mal durchgezählt, ich habe 25 verschiedene Hopfensorten aktuell jetzt bei mir. Und das ist... auch alles nur Bestand von den letzten 2 Jahren. Also wirklich.
Ja, das kriege ich auch locker zusammen. So, ich glaube, ich bin auch irgendwo bei 5 Kilo insgesamt oder so und auch verteilt auf um die 20 Sorten oder so, keine Ahnung. Das ist echt heftig. Deswegen habe ich letztens dieses Cascade Super Bier gebraut, damit da mal ein bisschen Platz wird.
Mal ein bisschen Platz.
Einfach mal ein bisschen weg, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Der wird nicht besser mit der Zeit und dann soll halt mal ein bisschen was aufbrauen.
Frierst du deinen Hopfen ein oder sagst du auch?
Vakuumieren, okay. Einfrieren. Maximal. Dadurch hast du auch nicht die Probleme. Ich habe tatsächlich letztens irgendwie mal so ein paar Gramm Resthopfen übrig gehabt. Ich glaube, Bravo war es. Und der ist hier irgendwie vorübergehend im Kühlschrank gelandet. Habe den dann aber vergessen. Mhm. Das habe ich den letztens.
Wie lange?
Bestimmt einen Monat oder so. War halt nicht vakuumiert, sondern einfach nur Tütchen zu, mal kurz im Kühlschrank, kümmere ich mich später drum. Ne? Und dann natürlich aus den Augen, aus dem Sinn. Waren auch nur 5-6 Gramm oder so. Eigentlich scheiß drauf. Aber so, als ich den den aufgemacht habe, da hast du richtig diesen Käsefuß gerochen. Also vakuumieren und einfrieren habe ich das Problem nicht. Wenn ich da so einen Hopfen rausnehme, dann riecht der auch noch frisch. Natürlich nicht mehr so intensiv wie ein frischer Hopfen. Aber es geht noch, aber dann nimmt man es an. Dann nimmt man halt einfach mehr davon. Das geht dann schon. Ja. Muss man ein bisschen experimentieren.
Ja, das stimmt. Paul, du hast auch noch eine Frage bestimmt. Du guckst.
Nee, ich würde jetzt Zuschauerfragen machen, wenn wir die erste Runde noch dazu nehmen, schon relativ viel zusammen haben. Ich bin immer der, der ein bisschen auf die Zeit kommt. Also wir müssen ja auch nicht weiter aufnehmen, wir können ja irgendwann auch so noch eine Runde quatschen.
Ja, unbedingt, genau.
Ja, deswegen. Also ich würde die.
Mach dann eine Doppelfolge draus. So.
Naja, das haben wir schon davor jetzt.
Aber wäre egal. Also Paul, ganz ehrlich, also von mir aus können wir auch, das können wir auch vielleicht sogar echt überlegen, ob wir das machen, dass wir sagen, hey, wir nehmen eine Doppelfolge auf.
Und machen ja, dann gut, halt immer so. Jetzt, also das jetzt, das Ding jetzt hier mit Bernd, das ist ja, das geht ja, ich sag mal, super, super entspannt runter. Und wenn das jetzt 2 Stunden sein sollten oder anderthalb, dann ist
das überhaupt kein Thema. Ach so, das wäre okay.
Das würde ich zusammenlassen, weil das kannst du auch thematisch so schlecht trennen. Deswegen, das würde ich ganz entspannt zusammenlassen. Okay. Bernd wird übrigens auch die erste Folge in 2021. Das heißt, wir werden dann nochmal so ein Vorintro aufnehmen, okay. Wo wir irgendwie frohes Neues wünschen und dann geht's in die Folge rein.
Okay. Aber es geht, es ist nur 2 Minuten. Ja.
Ja, na klar, aber weil wir letzte Woche dann eben, da haben wir wirklich eine Doppelfolge aufgenommen, die wir jetzt dieses Jahr noch raushauen. 3 Stunden saßen wir hier.
Ja, alles klar.
Alter, gut,
okay. So, ich fange einfach mal an. Ja, wir haben auch noch einige, wirklich einige Zuschauerfragen gekriegt. Ein paar waren sehr ähnlich. Da haben wir dann exemplarisch mal was rausgegriffen. Aber ich fange einfach mal an. Silent Dan hat geschrieben, immer noch Bock auf Bier nach all den Jahren und all den Diskussionen in Foren und im Netz.
Ja, na klar. Ich glaube, das ist bisher auch gut rübergekommen. Also an Bier kann ich mich nicht satt trinken. Das gehört einfach dazu.
Sehr gut. Vor allen Dingen, das Bier diskutiert ja nicht mit dir, sondern nur die Leute, die es brauen.
Richtig, genau. Meine Biere diskutieren nicht mit mir. Die klären sich, ansonsten ist die Hefe raus bei mir. Das wissen die und das deswegen glaub das auch.
Der Alf fragt, hast du früher selber mal Flaschen gebacken? Ehrliche Antwort. Grüße.
Ja, habe ich tatsächlich nie gemacht.
Oh, ich dachte, das war jetzt auch geil. Ich dachte jetzt echt.
Nein, habe ich tatsächlich
nicht. Ich dachte jetzt auch gerade, du hast mich jetzt gehabt,
ey. Das habe ich mir gedacht. Nein, natürlich nicht. Als ich mich mit dem Hobbybrauen dann mal so ein bisschen beschäftigt habe, ich meine, klar, ich wusste ja, wie man Bier braut, aber wie macht man es zu Hause, muss natürlich auch mal ein bisschen recherchieren. Und als ich über diesen Quatsch gestolpert bin, echt nur einen Kopf fassen können. Ist halt Quatsch. Macht man nicht.
Kurz. Ende. Kurze Zwischenfrage, hast du mal durch die Windel geläutert?
Nein, auch so einen Scheiß mache ich nicht.
Gott sei Dank. Ja, aber das stand ja mal tatsächlich im Hanghofer, ne?
Du, in diesen alten Büchern, muss ich jetzt gar nicht sagen, da steht eine ganze Menge Mist drin, deswegen sollte man die mit Vorsicht genießen. Also wenn da was von Windeln, Lappen, durch die irgendwas geläutert oder filtriert wird und Flaschen in den Backofen kommen, schmeißt das Buch weg, dann steht der Rest auch nur noch Unsinn drin. Ja? Also ganz ehrlich, an der Stelle kauft euch das Buch vom Jahr, ne? Weiter auf der sicheren Seite.
Oder vom Ferdinand Laudage,
das ist für den Anfang auch echt super. das sind die Sachen, die man machen kann. Aber diese ganzen alten Bücher, nein, die Leute könnten ja vielleicht mal, bevor sie eine Neuauflage machen, weil es gerade boomt, vielleicht ihr Buch mal überarbeiten. Machen sie aber leider nicht. Deswegen kann ich das definitiv nicht empfehlen. Da steht viel Unsinn. Mhm. Man muss es ja nicht von Anfang an falsch machen, was man nicht falsch machen muss.
Genau.
Ja, dafür gibt es ja, so Hobbybrauer wie dich,
die dann. Eben. Ich hätte halt einen einfacheren Job, wenn es diese alten Scheißbücher nicht geben würde und irgendwelche YouTube-Videos, ja, in denen Amateure vortanzen, wie man Bier braut. Das würde mir das Leben auch erleichtern.
Das ist echt krass.
Aber es gibt ja auch Leute, ich weiß nicht, warum ich das immer sage, aber vielleicht war ich mich immer so ein bisschen angesprochen. Und Paul musste direkt lachen.
Ja, ja, das wusste ich, dass du jetzt gleich was sagst, aber es stimmt natürlich.
Ich muss auch echt jedes Mal sagen, wenn ich das lese in der Hobbybrauergruppe, mich juckt es jedes Mal in den Fingern, da irgendwie zu schreiben, es sind ja nicht alle, also alle YouTuber, die Hobbybrauen irgendwie bei sich im Kanal das Thema haben, scheiße. Ich weiß, dass du mich auch nicht damit meinst, aber ich weiß, aber das ist halt so, aber ja, ich habe auch schon ganz viele, vor allem, da gibt's ja einen, dieser Edgy und Sketchy oder so. Der hat ja da irgendwie 300 Millionen Klicks. Ich weiß nicht, ob die alle echt sind, aber müsst ihr mal gucken, ey. Da gibt's echt so ein paar Leute.
Ja, es werden halt immer mehr. Es ist ja auch gut und schön. Ich kann auch die Euphorie verstehen. Nur der Punkt, wo die sich vor die Kamera stellen, haben die noch gar nichts begriffen. Die kratzen an der Oberfläche und geben dann quasi dieses gefährliche Viertelwissen weiter. Das macht's halt nicht besser. Ich habe im Oktober letzten Jahres noch ein ganz frisches YouTube-Video gefunden, wo Leute das Flaschenbacken erklären. Und erzählen auch noch, ja, da wird dann hier und da Platz, mal eine Flasche gehört halt dazu, aber geht ja nicht anders. Ich meine, Entschuldigung, dass man da dann irgendwann mal Puls kriegt, das muss man auch verstehen.
Ja, natürlich.
Also auf jeden Fall. Es ist halt auch gefährlich. Ja, es ist halt irgendwie auch witzig, das Thema, aber das ist halt auch wirklich richtig. Gefährlich.
Und da hört eben auch so ein bisschen die Meinungsfreiheit auf, wenn es um gefährlich geht, ne? Ganz klar.
Genau. Okay, nächste Frage. Brew Your Mind Brewery hat, aber das haben wir eigentlich abgedeckt, aber ich fragte sie halt nochmal, Quake or not to Quake? Aber ich denke,
die klar, Antwort gerne, ist auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Ist für mich auch eine Bereicherung. Ich war, glaube ich, sogar einer der Ersten, der überhaupt ein Quake-Rezept auf Wump veröffentlicht hat. Eigentlich auch eine interessante Sache. Da ich nicht aktiv kühle, ich passe mich halt mit meinen Bieren und den Hefen der Temperaturen, die ich habe. Das heißt, im Sommer, wenn es heiß wird, ist Pause, da geht nicht mal mehr Weizen oder Witt. Und dann habe ich vom Justus Otremba dann irgendwie mal die Skare bekommen. Sagte, hier, die kannst du mal 30 Grad benutzen. Ich war total skeptisch, dachte, ach komm, scheiß drauf, 20 Liter, was soll schon passieren? Das war ein gutes Bier, seitdem finde ich das ganz praktisch. Ja, doch, Quakes sind gut, muss man ausprobieren, sehen, was es kann, wie wir ja vorher schon festgestellt haben. Manches geht nicht, aber ein Bier wird es auf jeden Fall. Oder nee, Bier wird es immer. Ne?
Genau,
ja, definitiv, muss man ausprobieren. Schadet nichts. Bisschen mehr Experimentierfreude auf jeden Fall. Das ist der größte Tipp, den ich geben kann.
Ja, da werben wir ja auch immer für, definitiv.
Genau.
Die Blackstork Braumanufaktur fragt, warum er immer so stänkert.
Ich stänke doch gar nicht. Oh Gottchen. Also, muss man mal so sehen, ne? Was eine, ich sag mal, eine nette Unterhaltung zwischen Freunden im Rheinland ist, ist woanders schon Tatbestand der Beleidigung. Mhm. Ne? Deswegen, also da stinkern. Ich weiß nicht, ich frotzel halt mal ein bisschen rum. Das muss man natürlich auch verstehen, wenn man irgendwie den Beruf gelernt hat und dann wieder einer das Flaschenbacken und die Läuterwindel erwähnt, da kriegt man auch schon mal ein bisschen Puls, ne?
Da kriegt man schon ein bisschen Plack.
Da kriegt man ein bisschen Plack, ja genau. Nee, es geht aber teilweise eben auch darum, dass Leute einfach Quatsch erzählen. So, ne? Auch chemisch-physikalischen Quatsch erzählen. Und da geht ja nicht nur mir einer ab, auch gewissen anderen Leuten. Wenn man dann auch noch sagt, hier, da ist die Quelle, liest dir es durch und es wird nicht gelesen, es wird einfach sinnlos weiter diskutiert und auf der eigenen Meinung gepocht. Ja gut, dann hört man halt irgendwann auf, aber ja, ist halt dann einfach nicht wahr. Und dann trete ich auch gerne mal so ein bisschen dezent auf die Füßchen. Hätte ich das all die Jahre nicht gemacht, würde ich jetzt nicht in diesem Podcast sitzen. Muss man ja auch so sehen.
Ja, genau. Also du hast ja natürlich, also man muss sagen, du hast ja damit natürlich irgendwie auch ein gewisses Standing.
Ja, einen gewissen Ruf, genau. Also, und den muss man auch pflegen.
Einen Ruf, den musst du jetzt pflegen, eben, da musst du dranbleiben. Ich habe am Anfang auch gedacht, als ich so die ersten Sachen im Forum gelesen habe, habe ich gedacht, auch unter anderem dann von dir, also ja, die Antworten dann dazu, habe ich gedacht, ui, hier ist aber ein rauer Ton. Und dann habe ich mir eigentlich, wenn ich das dann so mitgekriegt habe, dann habe ich gesagt, okay, als ich dann tiefer im Thema war und mich immer weiter eingelesen habe, habe ich gedacht, okay, alles klar, ich verstehe, warum die Antworten so kommen, wie sie kommen, weil eigentlich kann man sich die Sachen sehr, sehr viel selber aneignen, man kann sich sehr viel selber anlesen und wenn man dann immer wieder mit dem Gleichen konfrontiert wird, ist es natürlich klar. Und es kommt natürlich auch darauf an, wann man so ein bisschen erwischt wird, glaube ich. Tagesformabhängig.
Ja, es ist ja nur so.
Da bin ich halt so einer zum Beispiel, also ich schreibe auch ganz oft Kommentare, auch im Forum oder bei Facebook, und dann schicke ich sie doch nicht
ab. Ja, das mache ich laufend. Also die Hälfte schicke ich gar nicht
ab. Ich lasse es sein. Ich habe jetzt
ja, keinen Bock, weil man, auf, dann ja, denkt man sich so, okay, also ich denke mir manchmal, okay, das schreibt jetzt 2 Sekunden jemand anders genauso. Ja, das genau, heißt, ich brauche es nicht schreiben. Oder es ist dann halt auch so, muss jetzt meine Meinung zu dem Thema da halt auch stehen? Haben nicht 300 Leute genau das Gleiche schon gesagt?
Richtig.
Weiß ich nicht.
Ja. Richtig. Ist nur manchmal ein gewisses Gewicht, ja, wer was sagt. Ne? Also da ist man dann natürlich
ja, als so.
Ja, man ist halt als VIP dann manchmal auch in der Pflicht. Es wird ja manchmal auch ganz gezielt gefragt: Bernd Unger, Jan Brückelmeier, was haltet ihr davon?
Ja, hey, so, ihr werdet dann immer verlinkt.
Ja, das finde ich auch so. Ja, bei Quark werde ich jetzt immer auch verlinkt. Das ist ja auch schon so geil, ey. So, weil, als ob ich, guck mal. Und ich war nicht der Erste, der das benutzt hat bei uns.
Jahre habe ich gebraucht dafür und du machst das in 2 Jahren, wirst schon verlinkt. Also wie gesagt, und du bist noch freundlich dabei. Also irgendwas verstehe ich nicht.
Der mega freundlich, überfreundlich. Aber Dave ist halt auch unser Hefescout. Ja. Ne? Wie viel Hefen hast du heute gezählt?
79.
79 Hefen hat er rumliegen. Ja, also das ist schon.
Inklusive Erntehefen, aber das sind nicht so viele. Ich habe ein paar wieder entsorgt. Gutmann zum Beispiel, weil ich mir gedacht habe, ja, ob ich mir jetzt eine neue.
Du sitzt ja jetzt an der Gutmann-Quelle.
Eben. Also, weißt du, da brauche ich ja nicht die alte. Und da irgendein Risiko eingehen.
Also ich habe auch noch eine eingelagerte Gutmann-Hefe, aber ich komme halt auch nicht ganz so leicht dran. Also ich habe auch viele Hefen, aber lange nicht so viel. Jetzt habe ich den Gutmann-Dealer meines Vertrauens.
Genau, den Gutmann-Kerl.
Sehr gut. Kevin Swayze fragt.
Swayze!
gefährlicher Nickname.
Ja,
ich muss direkt nach Hause mit dem Wasser denken.
Welchen Rat würde er seinem, also du Bernd, würde er seinem jüngeren Ich bezüglich Bierbrauen geben?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich sich nicht so viel damit zu beschäftigen, die super duper Brauanlage aufzubauen, sondern einfach anfangen. Kochtopf, Läuterbottich, Gerfass, los geht's. So, und dann kann Paul man in Ruhe weiter dran rumbasteln. Weil ich habe auch so viel Zeit in meine 50-Liter-Anlage investiert, die irgendwie nicht fertig wurde. Und dann habe ich mir dann doch irgendwie einen einfachen Läuterbottich gebaut und einen kleinen Topf geholt und einfach mal angefangen. Jetzt mittlerweile bin ich wieder bei 20 Liter runter, weil ich einfach lieber öfter und dafür unterschiedliche Sachen brauche.
Ja.
Ja. Aber das sehe ich, also ich bin ja eher der Typ, der die ganze Zeit an seiner Anlage rumschraubt, aber ich werde halt auch irgendwie fertig, das muss man auch dazu sagen.
Aber ich bin nicht so gut im Schrauben, da brauche ich mal Hilfe, deswegen wurde ich nicht fertig.
Also ich habe da auch mega Spaß dran. Es ist wirklich nicht die, es ist jetzt kein Krampf für mich, es macht mir auch Spaß, aber ich sehe das auch sehr oft im Forum, dass da einer anfängt zu brauen oder noch gar keinen Sud gemacht hat und erstmal seit einem halben Jahr überlegt, was er jetzt für eine Anlage dahin zimmert.
Richtig. Und das ist einfach ein falscher Ansatz.
Das ist definitiv. Das ist halt eben falsch. Und es geht ja eben, also die Anlage, natürlich kann die dich irgendwie unterstützen. Und wenn du das schön alles designst und so weiter, dann ist das natürlich angenehmer. Aber es geht ja im Endeffekt darum, die Zutaten kennenzulernen und zu gucken, was passiert.
Ja, vor allen Dingen jetzt mal ganz ehrlich, was nicht. Wenn man sich nicht unbedingt gerade für schweineteuer Geld so ein Speidel da hinstellt, dann bleibt man doch nicht bei der ersten Anlage. Dann wird umgebaut und umgerüstet und zack und bumm. Genau. Und am Ende ist von der ersten Anlage nichts mehr da, außer vielleicht noch ein Einkocher, der irgendwie den Nachguss erhitzt. Ja?
Das heißt eben.
Deswegen einfach mal anfangen.
Das kann sogar ich bestätigen.
Naja, und selbst wenn es einfach nur der größte Suppentopf ist und man einfach mit so einem Maischesack da irgendwie eben einfach machen, lernen, merken. Ehrlich? Und dann hat man auch eine genauere Vorstellung, wo man eigentlich hin will. Ne, spart auch viel Geld, weil ich glaube, viele Leute haben sehr viel Geld ausgegeben, weil sie sich die falsche Brauanlage gekauft haben, damit nicht zufrieden waren. Ja. Welche auch immer. Ich nenne jetzt keine China-Hersteller. Aber ne, am Ende ist es immer was anderes. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die dritte Anlage ist ja auch hier. So, ne, von der ersten ist nichts mehr übrig. So, außer die Handyplatte. Die ist halt seit Ewigkeit von Anfang an
dabei. Die hast du direkt bei der ersten?
Die habe ich direkt beim ersten Mal mit dabei gehabt.
Gute Investition.
Ja, das war mir vollkommen
klar. Aber die Investition empfiehlst du ja auch.
Ja,
ne, ich auch.
Nato, Nick, wie sie heißen, scheiß drauf, so eine 3500 Watt Induktionsplatte, wenn man vernünftig brauen will im elektrischen Bereich, ist das einfach top. Man hat die richtige Leistung, das Ding ist robust, hält was aus und wie gesagt, von 30 bis 70 Liter passt da jeder Topf drauf. Da braucht man sich keine Sorgen machen.
Was ich halt auch noch mal ganz kurz zu dem Thema anmerken möchte, also ich weiß noch, als ich bei Hopfen und Meer angefangen habe dieses Jahr und dann kam einer in der Beratung, ein Kunde irgendwie, der dann, ja, wir haben jetzt New England IPA gebraut, es ist irgendwie ganz komisch geworden und dann habe ich gesagt, ja, warum? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben so eine selbstgebaute Anlage und dann haben die mir das erklärt und ich dachte so, was? Was macht ihr denn da? Also so übertrieben kompliziert? Ja, und das ist halt dann wieder so, okay, die haben eine Anlage gebaut, die selber nicht verstanden haben, weil die das halt im Hobbybrauerforum irgendwo gelesen haben und dann halt einfach quasi Bier gebraut und natürlich kann das mit Glück funktionieren, aber dann direkt so einen Stil zu nehmen, ne, der dann halt auch noch so super kompliziert ist, plus eine Anlage, die du nicht verstehst und das ist halt so wieder, wo ich so denke, einfach ein Kocher, ne, Läuterbottich und das läuft. Das ist das Einfachste, was du machen kannst.
Hat ja auch den Vorteil, dass man einfach auch näher an dem Produkt dran ist und einfach auch, ja, ich sag einfach mal, ein bisschen mehr Erfahrung sammelt. Was mache ich da eigentlich? Deswegen auch einfach mal ein paar Sude von Punkten Hand rühren. Ich habe auch am Anfang meine Sude alle von Hand gerührt. Ja. Mhm.
Ich mach's wieder. Ich mach's auch wieder.
Die 50 Liter Anlage, da habe ich mir dann ein Rührwerk gekauft, weil das wollte ich mir nicht antun.
Genau.
So, jetzt bei der 20 Liter Anlage habe ich kein Rührwerk mehr. Warum auch? Ich habe ja einen Thermoport. Also, wie gesagt,
genau, so mache ich's auch.
Viele, viele Wege führen nach Rom, oder wie heißt es immer? Aber je einfacher.
Damit ich näher am Produkt bin, habe ich ein paar Sichtgläser
eingebaut. Okay, so geht's natürlich auch.
Nein, bei mir ist ja alles wirklich ziemlich fest verrohrt, aber ja.
Ich sag es auch so, dass du nicht aufbauen musst, ne?
Ja.
Das ist ja sowieso ein Traum. Also das weiß ich ja auch zu schätzen. Das ist wirklich, wirklich super. Aber mir ging es genauso. Ich hatte am Anfang die Braueule und die ist ja wirklich komplett geschlossen. Da kannst du auch nicht mal oben den Deckel aufmachen beim Kochen oder so. Und
ich weiß, dann fliegt dir das Ding um die Ohren.
Genau. Und da war dann auch mein Wunsch, nach so 2 Jahren, 3 Jahren, habe ich dann gesagt, nee, ich will eigentlich irgendwie mal sehen, was hier passiert. Und habe mir dann auch Induktionsplatten, Kochtöpfe und dann war es noch ein Rührwerk. Und der Rest war dann halt klassisch so, wie man es bei den meisten sieht, ne, der Aufbau. Ja, und dann hat es mich irgendwann wieder gerappelt, das so 2, 3 Jahre später. Dann musste es halt irgendwie, ja, was Krasses sein. Aber gut.
Ja, ich sag mal so, wenn ich einen extra Raum hätte, wo ich die Anlage fest installieren könnte, dann wird das bei mir auch anders aussehen. Also aber so, ich baue in der Küche, das heißt, deswegen bin ich auch weiter runter. Die 50 Liter Anlage auf- und abbauen und reinigen, das dauert auch einfach so mega lange, dass ich dann lieber mal 2 Tage mit der 20 Liter Anlage nacheinander braue, als das 50 Liter Ding dahin zu basteln. Also das ist...
Ja. Also ich finde es bei mir auch immer ganz spannend, seitdem ich diesen Keller habe und da auch immer regelmäßig Fotos poste und so weiter, wie viele Leute mir schreiben, ja, ich habe jetzt auch bald einen Kellerraum und ja, wir sind jetzt umgezogen und haben jetzt einen Kellerraum und ja, ich habe jetzt ein Haus gekauft und dann baue ich einen Keller aus und habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bin ich nicht für irgendwie den ein oder anderen Ehekrach zuständig. Ja,
wahrscheinlich, die Häuser werden nur nach Kellerräumen noch bewertet.
Ja, genau.
Damit wir gucken, die haben so eine Traumhütte, die Mieten nach oben. Ah, nehmen wir so vorne, also, der Keller ist so klein.
Ja. Und dann gehen die Mieten nach oben, ey, in den Großstädten Deutschlands.
Wahnsinn, ey. Also das ist echt krass. Aber ja, es ist natürlich Luxus, das muss man schon dazu sagen. Es ist nicht normal, dass du irgendwie ein extra Räumchen hast, wo du dein ganzes Zeug reinstellen kannst.
Wie viel Quadratmeter habt ihr nochmal in Wiesbaden, also oben?
Oben sind es 107, glaube ich. Wohnflächen, dann haben wir aber noch die große Terrasse halt dran, die ist ja wirklich super.
Also eigentlich hättest du da auch tatsächlich brauen können.
Naja, ich hätte mir hier schon irgendwo ein Eckchen einrichten können, aber es ist ja natürlich gemütlicher im Keller. Aber ich hatte ja vorher den Keller, das ist ja das Witzige.
Ich weiß. Ja.
Ich bin zum Keller gezogen.
Der Friedi in die Friedenstraße. Zum Friedensbrauhauskeller. Friedrich, genau.
Ja, das ist auch so eine Story für sich, dass ich hier den Keller überhaupt gefunden habe, mitten in Wiesbaden und nicht irgendwo außerhalb auf dem Dorf, wo irgendeiner so ein Räumchen vermietet und dann eben noch die Wohnung hier frei geworden ist und die uns dann auch gepasst hat. Also das war jetzt kein
Keller, also der Keller gehört nicht zu deiner Wohnung, den hast du separat irgendwo anders gemietet.
Genau, der muss erstmal quasi runtergehen.
Genau,
also aus deiner Wohnung raus.
Ja gut, das muss ich bei meinem Keller auch. Den habe ich auch nicht in der Wohnung.
Nein, der muss tatsächlich an die frische Luft. Also er muss quasi aus dem Haus raus, dann ein paar Meter durch den Innenhof.
Ja, okay.
Entschuldigung, dass ich das jetzt hier habe. Ich finde das so krass. Das ist echt so heftig.
Genau, also ich hab den Kellerraum, das ist so ein extra Raum, der eigentlich zu keinem von diesen Häuserteilen hier so richtig gehört. Ja. Und den haben die einfach, wollten die loswerden, weil da war früher einer drin, der hat halt Wein gesammelt, der ist so irgendwann gestorben. Dann haben die diese ganzen Weinflaschen verhökert und dann wollten sie einfach noch ein bisschen Kohle dafür haben. Und da hatte Wasser und Stromanschluss und ich konnte es überhaupt nicht glauben, weil die den relativ günstig abgegeben haben. Und erst haben sie natürlich gesagt, oh nee, ich wollen wir hier nicht haben, so ungefähr. Dann habe ich das nochmal ein bisschen erklärt, dass ich jetzt hier keine Industriebrauerei, kann ich ja auch gar nicht da unten reinzimmern, sondern dass ich so im Monat ein, zwei Mal braue und fertig. Ja. Und dann waren sie auch damit zufrieden, war gut. Und da habe ich noch, das war so vor 3 Jahren, da haben wir noch, ich sag mal, 15 Minuten zu Fuß weggewohnt und irgendwann habe ich bei ImmoScout gesehen, dass hier eine Wohnung frei wird. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist doch hier. Und dann haben wir uns die angeguckt, der Vermieter kannte uns schon, der Makler kannte uns schon und dann war das relativ schnell klar, als uns die Wohnung gefallen hat, dass es dann dass es passt. Ja, und dann hatte ich jetzt nicht mehr ganz so weit. Jetzt gehe ich quer über den Hof und bin im Braukeller.
Da kann man mal neidisch sein.
Aber sein Kegerator steht halt auch unten. Mhm. Das ist halt der Fehler.
Ja,
das musst du noch ändern.
Nee, das habe ich schon absichtlich so gemacht. Man hat noch so eine kleine Wegstrecke zu bewältigen und bei jedem zweiten Glas bleibt man quasi in der Wohnung sitzen. Das ist schon nicht schlecht.
Oder du musst halt einen Pitcher hochholen.
Ja. Oder einen Roller. Das ist ja auch das, was mich die ganze Zeit so juckt, dass ich mir so einen Mini-Keg hier noch hinstelle. Aber
ja, egal. Unbedingt.
Haben wir noch eine Frage oder war es das schon?
Nee, das war's. Wir machen jetzt gleich ein Outro, würde ich sagen.
Ja, echt schon?
Man hat schon 5 Fragen.
Trinken wir noch ein Bierchen?
Für die Folge, wir trinken noch ein Bierchen, aber für die Folge machen wir jetzt ein Outro.
Gut. Ich überlege gerade, ob ich noch dem Ben noch mal was in der Folge fragen möchte.
So, als kleiner Hinweis, du hast relativ viele Fragen gestellt. Ja,
okay, dann ist okay.
Du hast ihn gelöchert.
Ich bin guter Moderator, was das angeht.
Ja, nee, das hast du wirklich gut gemacht. Du hast gute Fragen gestellt, das muss man sagen.
Ja, vor allem, weil ich mir die auch gar nicht aufgeschrieben habe. Das finde ich halt so krass. Ja, aber es ist halt, ne, das ist das, was ich meine. Halt, unser Podcast lebt von dieser Spontanität, so dass man halt einfach in dem Gespräch sagt, ja, ey, keine Ahnung, das interessiert mich gerade voll.
Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. So ganz langsam. Bernd, es hat uns gefreut, dass du dabei warst, dass du die Einladung angenommen hast und unser erster Gast im neuen Jahr sogar dann auch warst. Herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ich fühle mich geehrt.
Ich meine, wir können ja vielleicht nochmal eine Fortsetzung drehen. Und
spätestens, habe ich mir vorhin gedacht, spätestens, wenn der Bernd wirklich nochmal die Oslo rausholt, ganz frisch, spätestens dann können wir uns, glaube ich, nochmal treffen auf ein Bierchen, würde ich sagen.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass ohne mich die nächsten Podcasts einfach keinerlei Erfolg mehr werden. Dann müsst ihr einfach Bescheid sagen.
dann dürfen wir das aber nicht ganz so offensichtlich in der Facebook-Gruppe machen, sondern dann simsen wir dich ganz privat an und sagen, Bernd, wir brauchen dich wieder. Sehr gut. Ja, dann macht's gut da draußen und wir hören uns bald wieder.
Genau, niemals die Flaschen in den Backofen packen. Mit das klar ist.
Ja, nicht. Wir haben dazu übrigens ein schönes T-Shirt veröffentlicht.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Bike in den Backofen. Danke.
Alles klar.
Also,
macht's gut und
schönen Abend euch noch.
Macht's gut, ciao.
Servus.